Podcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds. Jo, hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von Nerdcast. Und heute mit einem ganz speziellen Gast. Aber bevor ich ihn vorstelle, sage ich ganz geschwind, um was es geht in der heutigen Folge. Wir haben es heute auch nicht zuletzt aufgrund von gewissen Leuten, die sich das gewünscht haben, zum Thema Rainbow. Oder, wie es ganz am Anfang heisst, Richie Blackmore's Rainbow. Also, der Richie Blackmore für Dummies, die absolute Kurzversion. Der Richie Blackmore hat mit Purple im 74 zwei Platten aufgenommen. Und zwar Anfang 74 Burn und Ende 74 Stormbringer. Schon bei Stormbringer hat es angefangen kriseln. Der Richie hat sich angefangen weniger wohlfühlen. Und zwar auch wegen Glenn Hughes und David Coverdale, der für seinen Geschmack ein bisschen zu viel in Richtung Funk und wie Nas abschätzig Shoeshine Music genannt hat, bewegt haben. Und hat gefunden, es sind wenige Ideen rum oder wenige, die ihm gefallen. Sie sind auf Tour gewesen mit Elf, einer Band aus Kalifornien, wo der Ronnie James Dio als Sänger hatte. Ihm hat das extrem gefallen, wie er singt, und er hat so quasi musikalisch angefangen flirten mit dieser Band, hat einen Song gehabt, wo Purple nicht haben wollen spielen, Black Sheep of the Family, und dann hat er eine Tourpause gehabt von 4 Wochen im 75, hat dann gesagt, komm, wir gehen ins Studio, nehmen den Song auf, und dann noch hat er es dermassen flutscht, dass sie gerade ein Album aufgenommen haben. So, das ist unser Thema. Und unser Gast heute, grosser Tusch, der Angie Scaliero, Gitarrenheld bei uns seit Jahrzehnten und natürlich in der Welt draussen auch. Er hat gespielt bei Stormbringer, bei China, bei Paganini, bei Kingdom Come und Zero P. Ganz herzlich willkommen, Angie. Es ist grossartig, dass du bei uns heute oben da bist.
Salut zusammen und merci vielmals für die Einladung.
Ja, es ist super, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und ich glaube, warum, als du in die Folge reinpassst, kannst du vielleicht gerade selber auch ein bisschen erklären.
Ja, wahrscheinlich einer der grössten Richie Blackmore-Fans auf der Welt.
Ja, das kann man, glaube ich, sagen.
Ja. Genau.
Ja, also wenn wir es von dem her anschauen, kannst du ein bisschen etwas erzählen, wie der Richie in dein Leben gekommen ist, und ist er die erste Gitarrenheld überhaupt gewesen, oder wenn du jetzt so zeitlich die Reihenfolge hast, hat es da andere vorher noch gegeben, oder bist du mit ihm eingestiegen sozusagen?
Also ich glaube, der Richie ist nicht nur mit seiner Gitarre in meinem Leben gekommen, sondern überhaupt Rock ist durch den Richie und Deep Purple in meinem Leben gekommen. Ich bin, glaube ich, in einem Skilager gesehen und dann hat der DJ irgendetwas laufen lassen. Du, du, du. Und ich bin 10 Minuten lang auf den dort gehockt und gar nicht gewusst, was ich soll sagen, denken, machen. Und am Schluss von dem Song gehe ich zu einem Mann und sage, was ist das, was da jetzt gerade gelaufen ist? Was ist da laufen lassen? Dann zeigt er mir die Hülle von Deep Purple in Rock. Und das war so quasi mein Einstieg in Rockmusik überhaupt. Weil vorher habe ich... Ja, ich bin Italiener, in Sizilien geboren, habe natürlich musikalisch alles Mögliche mitgemacht, von sizilianisch-arabischen Gelängen bis zu italienischer Musik und alles Mögliche am Pop und weiss ich was alles, aber eben Rock ist eigentlich nur mit dem dann, also jetzt richtig angefangen, und ich bin dann heimgegangen und da gewusst, ich muss jetzt dieser Sache gehen.
Okay, also der absolute Gamechanger in Richtung Rock.
Ja, mein Leben verändert komplett. Ja. Die ersten paar Noten von dieser Orgel hat mich schon fasziniert, der Sound und alles. Und dann, was ich gehört habe, was der Richie im Solo spielt und der Gillen. Eben, wie gesagt, es ist eigentlich einfach so der erste Impact, also so der erste Song, der dich wirklich umhaut. Also ich glaube, Beatles war das erste, was ich bis dahin gehört habe.
Okay, und Platte schon besessen, Beatles? Oder alles
nein, Radio. Nein, ehrlich gesagt, ich habe keine einzige LP gehabt, ein bisschen ungesehen, überhaupt gestutzt gehabt, so Geld hat es gar nicht gegeben. Und, ja.
Okay, und dann ist einfach Radio oder, oder?
Ja, Radio oder eben, was cool war, ist, es hat andere bei uns in der Schule gehabt, die Geld hatten. Und man ist dann halt dann bei denen immer gegangen. Die haben Plattenspieler und Platten gehabt. Und dann haben wir einfach ganze Nachmittag, sind wir da nur am Boden rumgelegen, auf Teppich und
genau.
Einfach Musik hören.
Genau,
so hat man das früher gemacht, ja.
Abgemacht.
Ja, ja, so 4-5 Stunden. Ja, nur das. Genau, also bist nur da gelegen und eine Platte nach der anderen und faszinierend gesehen. Mhm, ja.
Und wie lange ist denn noch der Weg gegangen bis zum Gitarrespielen?
Also, ja, kleine Prämisse, ich wollte eigentlich Profifußballer werden. Ich war sehr guter Goalie gesehen und irgendwann einmal habe ich dann gefunden, ich glaube mit 16 oder mit 17 habe ich gefunden.
Verein?
Nein, eben kein Verein. Nein, ich durfte nicht dürfen, strenge Eltern gehen. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, der Pelé ist mit 17, also nein, ich bin noch nicht so alt gewesen, aber es hat gerade ein, zwei Jahre gefehlt und habe gefunden, der Pelé ist mit 17 Weltmeister gewesen und hat 3 Goal im Finale geschossen. Was will ich überhaupt da? Bis ich da irgendwo
ja
immer auf meinem Level bin.
Du hast ja noch verhindert.
Ich habe sie verhindert, genau, ich bin ja Goalie gewesen, genau. Und nein, und dann habe ich ziemlich kurz drauf, also wirklich eben genau wegen diesem Erlebnis, habe ich dann gefunden, weißt du was, Fußballkarriere vergessen und da von Gitarre spielen. Also ich habe mir immer alles selber beigebracht, von dem her habe ich ja nicht müssen. Ja.
Eben genau das wollte ich fragen. Alles selber beibracht.
Alles selber,
einfach rausgelost und ab und zu abgeschaut an Konzert, wenn du Gitarristen gesehen hast.
Konzert ist auch kein Geld rum.
Okay.
Nein, das ist wirklich alles. Also, das ist halt ein riesen Vorteil, sagen wir jetzt einmal, zum die Chörmusikalen Schulen. Oder heutzutage hörst du etwas, willst du wissen, wie es geht, gehst schnell auf YouTube, gehst schauen, wie es geht, alles klar. Früher ist alles, weißt du, wenn du eine Eruption raushören musst, mit deinem Mann, dann ist es einfach ein bisschen anders, weil du weißt gar nicht, was er gemacht hat dort. No. Du wirst denken, was ist das? Und und tatsächlich bin ich dann dort draufgekommen, weil ich irgendwann dann ein Konzert von Queen bin schauen. Und da macht der Brian May einmal, hat er dann bei einer Note von News of the World gemacht. Nein, Moment, was macht er mit dem Finger? Tapping, oder? Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das, was die Rede macht, eben Tapping.
Okay.
Mal schauen, ob das da nicht so von Tönen. Und eben, nein, eine Gitarre kam am Anfang, die 60 Stutz kostet. Es war wirklich so ein dünnes Stück Holz gewesen, mit 2 uralten Pickups und Seite irgendwie einen halben Meter Abstand vom Hals. Und das habe ich dann. Das habe ich dann irgendwie für die ersten 6 Monate und dann habe ich alles, was ich hatte, ich bin dann in die Lehre gegangen und habe dann dort immer wieder Geld auf Seite da und dann eine Gitarre, eine Fender Stratocaster 1972 auf Seite da und ihr werdet es nicht glauben, es ist genau meine White Lady von heute.
Ah, okay.
Also ich habe einmal eine Gitarre gekauft und
that's it.
Fest geheiratet und nie mehr monogam.
Wow,
ich habe es immer wieder probiert mit anderen Gitarren, aber am Schluss habe ich gefunden.
Okay.
Ja.
Okay. Und wie, wenn wir schon jetzt nochmal beim Thema sind, irgendwie, wie prägend ist der, oder wie lang prägend ist der Richie geblieben?
Der Richie war so lange prägend, bis man mich Richie davon nennen. So quasi als Übernahme. Ich weiss noch ganz genau, ich habe mal Vorgruppe von Nazareth gemacht und der Gitarre-Rodi von Manny Charlton, von damaligen Nazareth-Gitarrist, ist gleichzeitig auch Richie Blackmore Gitarre-Rodi gesehen und dann hat er mich gesehen und gesagt, hey, du spielst wie der Richie und du hast ja Gitarre wie der Richie und ich glaube, du hast sogar noch ein Foto von Richie draufgeklebt auf der Gitarre. Mit ihm, weißt du. Dann hat er gesagt, hey. Und dann von denen weg, immer wenn ich oben bin, hat er immer gesagt, hey Richie, how are you? Und dann hat er gefunden, ich will kein Richie Kobe sein, ich will Tranji sein, oder? Und nicht einfach eine Kopie von irgendeinem, oder? Und dann habe ich angefangen, einfach so wenig wie möglich von ihm zu spielen und vor allen anderen Gitarristen. Ich habe den Techniken, die mir gefallen haben, habe ich einfach versucht, alles in meinem Spiel reinzuholen und dementsprechend dann so einen Mischmasch machen, wo dann so quasi ein bisschen mein Stil dann eben geworden ist. Oder?
Okay, also ist die Herausforderung fast ein bisschen geworden, ihn wieder abzustreifen?
Ja, so. Ganz ehrlich, ich habe fast müssen. Ja. Weil ich habe zum Teil den Songs, also weißt, Burn habe ich noch nie geübt. Mhm. Aber ich spiele das ich nehme Gitarre in der Hand und kann spielen. Mit dem Daumen und alles, keine Ahnung wieso. Also ich höre das Zeug von ihm und ich weiß genau, wie er spielt.
Ja, yeah. Yeah, genau. Irgendwie mal so ein bisschen die Frage in die Runde. Also, was ja, wenn man irgendwie so über Jahrzehnte mit dem Richie und seinem ganzen Schaffen gelebt hat, ist eigentlich am Ende sympathisch oder nicht sympathisch? Philipp?
Ja, ich habe eigentlich immer irgendwie als ein sympathisch empfunden, obwohl er, glaube ich, menschlich doch echt schwierig muss sein. Zumindest, wenn man gewisse Storys darf glauben, die so kursieren. Also wenn das eins zu eins stimmt, ist ja fast schon auf der kriminellen Seite. Also scheinbar hat er mal einen irgendwie abgefüllt und irgendwie auf irgendein Schiff da und dann ist
eine Fähre nach Island.
Ja, irgend sowas.
Ja, genau. Ja, weil es ein Roadie war, weil irgendetwas nicht gemacht hat, was er nicht wollte.
Ja, und ja. Wenn das eigentlich ist ja fast auf der kriminellen Seite, denn das kann eigentlich ja nicht wirklich sonderlich sympathisch wirken lassen. Aber natürlich als Musiker, natürlich jenseits von dem, was er kann, was er gespielt hat, also was er immer noch spielt, oder auf dem habe ich natürlich so gesehen, musikalisch immer sympathisch gefunden, persönlich kenne ich ihn ja nicht. Oder? Mhm. Aber wenn man die Storys hört, ja.
Klar, es ist ja eigentlich auch nicht relevant für die Musik, aber ja, irgendwie absolut, ja. Hat man sich ja gerade so als Fanboy hat man sich so Gedanken ja auch immer gemacht. Ist es eigentlich ein geiler Sieg oder ist es nicht ein geiler Sieg? Bäumli, was ist du für eine Beziehung zum Richie?
Ja, also ein bisschen ambivalent. Er ist einfach ein Rockstar, so wie eigentlich ein Rockstar muss sein, einfach unnahbar, skurril, auch nicht irgendwie unbedingt wahnsinnig sympathisch, ein Mysterium und das ist er. Finde ich, oder? Und ob bei Purple oder ob er jetzt mit seiner Frau mit irgendeinem Hellebart oder weiss nicht was auftritt, er ist einfach authentisch. Also nicht wahnsinnig sympathisch für mich, aber es muss ja Musiker nicht sein. Ich glaube, einfach ein schräger Typ, aber ich glaube, mit einem extrem guten Humor, wie sie halt sind, die Engländer von dieser Zeit. Viel, was er gesagt hat und die Leute aufregt, ist, glaube ich, einfach auch ein Joke.
Ja. Yeah. Kann man sagen, dass er auch oft falsch verstanden wird oder extrem so einen untergründigen Humor hat. Also irgendwie schlimme, das ist auch wenn nicht eine Mikrosekunde in seinem Leben, dass das je passiert ist oder stattgefunden hat. Angie, du hast ihn, glaube ich, sogar mal das Vergnügen gehabt, persönlich zu treffen.
Korrekt? Ja, sogar ein paar Mal. Ja. Also, ja, also glaube ich, zwei oder drei Mal an und getroffen. Ja, genau, ich würde schnell nochmal darauf zurückkommen, auf das, was Philipp unter Bäumli gesagt hat. Und zwar, Tritsch ist ganz eine komische Person. Da kannst du, glaube ich, mit niemandem vergleichen von den Berühmten, die wir kennen. Weil er ist ein bisschen Monty Python-Typ. Er bringt so quasi den Witz überspitzt und zum Teil dann eben auch schwarz. Und er fragt gerne Journalisten. Und du merkst auch bei den Interviews, dass die dann gar nicht rauskommen, was er sagt, oder? Irgendwie, er macht irgendeinen Joke und sie checken es nicht mehr richtig. Er ist eben auch ein bisschen Strolch. Wegen dem eben, weißt du, das Zeug, das er da eben macht? Ich meine, der Tony Carey, der ist irgendwie 20 gesehen, wo der bei Rainbow gesehen ist. Und weißt du, mit 20?
Keyboarder.
Ja. Bist du dann ein Ding, oder? Bist du dann ein Kind fast noch im Verhältnis zu den anderen? Bist du gerade in so einer neuen Band? Und was der so an Storys erzählt hat, wie der irgendwie immer wieder verarscht worden ist. Also der hat Panik gehabt. Der ist abgehauen von dort, wo er gesehen ist, weil er jetzt einfach gar nicht mehr ausgehalten, weil er nie gewusst hat, welche Nacht, was für ein neuer Streich da irgendwie gespielt wird. Muss ehrlich sein, wäre ich jetzt in dieser Band gesehen, hätte ich es nicht so lustig gefunden. Also auch nicht. Hätte ich gefunden, los, bist ein Haar, weißt du, was ich meine, Richie. Aber er ist also ich habe ihn als Gentleman, wirklich als englisch Gentleman kennengelernt. Und für die Fans war er immer top da gewesen. Ich weiss, dass er zum Beispiel einmal eine Nacht in der Kiste war, weil er ja in einer Security mit dem Fuß einfach eins reingehauen hat, weil er irgendwie Fans brutal zurückgeworfen hat, hier über die Barrikade. Und dann ist er einfach angegangen und hat ihm einfach mit dem Fuß voll ein ins Gesicht
reingegangen. In Wien, oder?
Genau. Ja, genau.
Er steht am Konzert genau, in München
genau,
noch auch
noch. Genau.
Ja. Sie haben ihn ja probiert rauszuschmuggeln in einem Gitarrencase.
Ja,
oder?
Ja, ja. Genau. Ja. Und nein, von dem her muss ich sagen, der Ricci ist ganz sicher eine sehr spezielle, komplexe Persönlichkeit. Und ich glaube, das ist eben auch in seinem Spiel drin. Also wir können vielleicht eben auch später auf das drauf kommen, was ihn eben ausmacht, wieso ist er anders, was ist er, was macht ihn so einmalig und es ist wirklich so. Ich glaube einfach, wenn du nicht ein gewisser Charakter bist, kannst du das musikalisch dann dementsprechend eben nicht anbringen.
Oder? Klar, Künstler. Aber zu dir ist er easygoing gewesen?
Totaler Gentleman. Ja. Also ich kann mich erinnern, im Hallenstadion Backstage ist der Tourmanager gekommen und hat ihm gesagt, Richie, 10 minutes to go. Und dann hat er gesagt, ja, it's okay. Und dann hat er weiter mit mir geredet.
Ah, ja.
Und ganz, ganz cool und nett. Und alles, was er gefragt hat, hat er immer beantwortet. Mhm. Ja, doch, dreimal an ihn getroffen. Ja. Mhm. Dreimal. Zweimal eben so Backstage normal und einmal eben bei Rainbow. Und,
okay.
Ja, da bin ich wirklich noch Kind gesehen und ich bin völlig durchgehend. Also
und ist, dort hast du ihn getroffen?
Dort an ihn getroffen, ja.
Okay. Ja. Welche Tour ist das gewesen, weißt
du? Ich wüsste den Jahrgang nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall mit dem Dio gewesen, und mit dem Paul. Mhm. Und ich glaube, der Jimmy Payne ist auf dem ist am Bass gewesen.
Mhm. Ja. Wow.
Wow, gell, okay. Wären wir gerne da gewesen.
Du bist ja völlig starstruck wahrscheinlich gewesen, oder?
Total. Also, ja. Nein, weil die Story die ist sowieso total einmalig. Also, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt erzähle oder nicht, aber...
Ja, alles.
Ja, okay. Also ich ging an ein Konzert und danach sind das zum Glück noch die Zeiten gewesen, wo wirklich einfach zu vorderst vorne sein können. Und damals für mich, ein Konzert hat nichts gebracht, wenn ich nicht direkt an der Bühne bin. Dann habe ich gedacht, da kann ich es ja gerade so gut am Fernsehen anschauen, weil am sehen sie auf dem Tessiner, haben sie auch so Ausschnitte gebracht. Und von Rainbow ist, glaube ich, mal irgendetwas von München oder so, etwas so live. Also man hat immer wieder die Bands können live sehen, am Fernsehen. Und ich habe gefunden, also wenn ich nicht sofort vorne bin, dann... Was habe ich davon? Dann sehe ich da irgend so Männöckchen auf der Bühne. Also bin ich dann, meistens bin ich so auf die 9, 10 am Morgen dann schon vor der Halle gehockt und dann sind sie dann gekommen mit dem Ding, weißt, mit den Ghetto Blasters, oder? Und dann ist einfach nur die Musik gelaufen und die Leute, die da gesehen sind, alles Fans und es ist einfach eine Pre-Party gesehen, jedes Mal, oder? Und ich habe dort ein paar Konzerte in dieser Zeit gemacht, ich habe Rainbow gemacht, Pink Floyd, also wirklich einfach nur top, weil ich habe ja eben kein Geld in dem Sinn. Also habe ich mir dann immer ausgesucht, was ich will schauen will. Santana habe ich, glaube ich, dort gesehen. Auf jeden Fall, wo ich Rainbow bin, schaue, genau das Gleiche, vorne und danach bist du vorne, vorne. Und dann kaum sind die Türen aufgegangen, rennst du natürlich rein wie ein Wilder, oder? Und gehst gerade am Gitter an, oder? Dann bist du am Gitter.
So. Und trinkst nie mehr etwas, oder?
Nein, also...
Und schiffst den
Tod. Das kannst du vergessen, ja. Das vergisst du das existiert gar nicht mehr. Dann bist du irgendwie völlig auf einem anderen Planet. Und danach stehst du am Gitter, oder? Und beim Richie habe ich eben gewusst, das hat man gelesen in den Zeitungen, dass eben, wenn man dann versucht hat, über die Gitter drüber zu gehen und am Bühnenrand kommt, oder, dass er das zulässt. Dass er dann der Security sagt, lassen Sie.
Okay.
Selbstverständlich habe ich das gemacht. Bin über das Metallgitter drüber und stand auf genau an der Bühne. Natürlich alle anderen gefolgt und stehen wir alle an der Bühne. Und ist zugegeben, los, also was ich jetzt erzähle, wird unmöglich tönen, aber damals ist das möglich gewesen und es ist so passiert. Zugegeben und dann bin ich mit den Knien auf der Bühne. Also frag mich nicht, wie ich da aufgekommen bin. Auf jeden Fall bin ich mit den Knien auf der Bühne gesehen und schaue die Ritsche, wie er da irgendwie... Und dann, wie immer, nimmt die Gitarre und fängt sie einfach anbängeln, oder? Dann schlägt er sie hier und her, plötzlich geht der Hals kaputt und fliegt einfach gerade zu mir. Kaum habe ich den Hals in der Hand, kann natürlich von unten gerade alle am Prissen, wie blöd, oder? Den Hals nie mehr gesehen, oder?
Okay.
Der Hals ist einfach weg gewesen. Und danach ist der Rest noch von der Gitarre, weißt du, ist noch eingesteckt am Kabel oder irgendwie halb befestigt und dann schlägt rum. Los, dann kommt der ganze Body mir entgegen. Und dann habe ich gedacht, hey, nein, das gibt's nicht. Die Gitarre kommt gerade zu mir zu fliegen, dann nehme ich die Gitarre und packe sie so und natürlich eben von unten fangen sie mich einfach runterreissen und los, die Gitarre ist auf jeden Fall weg gewesen. Ich habe gar nichts gehabt. Zuerst den Hals in der Hand, dann und dann kommt einer von der Bühne zu mir und sagt auf Englisch dort, don't worry, the guitar is yours. Vergiss sie nie mehr in meinem Leben. Und dann stand ich dort, wie ein Idiot. Zugehob ist natürlich dann fertig, oder? Die anderen, die Musiker gehen, ich stand dort auf der Bühne. Dann haben sie das Licht angemacht und haben einfach das Ding zugemacht, die Türen. Mhm. Und dann sind sie zurückgekommen mit dem, der Gitarre gehabt hat. Mhm. Ich schwöre das. Also heutzutage etwas Undenkbares. Mhm. Ja. Heute geht allen alles am Arsch vorbei. Es ist völlig egal. Mhm. Und dann hat er gesagt, los, da ist Gitarre. Und dann hat er aber gesagt, los, nimm die Gitarre nicht allein, tu sie teilen, weil draussen weißt du nie, was passiert, oder könntest du abgefangen werden und so. Mhm. Und ich, ja, ist gut, mir war eh alles gleich. Mhm. Dran 30 Gitarren abeinander, hatte einen Spalt gehabt, und dann habe ich die Gitarre, den Teil bekommen, mit den Pickups und mit dem Tremolo drauf und alles. Und die Gitarre sagt dann noch dran, weißt du, wo du irgendwie umeinander schwirren. Ja, und dann sagt er, ja, geh aber nicht vorne raus, komm hinten durch. Und dann war mein Bruder noch da, der Pippo, kennst du den Pippo? Und dann sage ich, hey Pippo, komm auf die Bühne, weißt du, wir gehen hinten raus und so. Dann kommt er rauf, wir laufen hinten und dann bleibt der andere, also einmal, gerade bevor er uns rausbegleitet hat, sagt der andere, warte schnell. Dann geht er die Türen rein, kommt wieder zurück und sagt, come with me. Gehe ich dort rein und ich bin beim Rich Black in der Garderobe drin gesehen. Genau so wie in den Zeitungen beschrieben. Alles schwarz mit Tüchern, Kerzen überall. Mhm. Hey, los, ich bin so durchgegangen, ich habe, glaube ich, einen Tag gestreichelt. Wie eine
ja, das ist schon passiert.
Wie eine Groovy. Weißt du, irgendwie, ja, oh, Richie. Ja, und wenn ich hier so in die Haare reingelenkt und so. Und er hat gar nichts gemacht, weißt du, überhaupt nicht. Total nett gesehen. Und dann hat er die Gitarre unterschrieben. Und die habe ich immer noch.
Ah, ja.
Ja, sie ist natürlich bestens versteckt, aber irgendwann mal wieder ein Foto machen und das raus zeigen. Aber nein, das ist Geschichte, so wie ich den Richie Black muss. Und dann bin ich heimgegangen und eine Woche lang ganz wenige bei mir gehen, die Gitarre. Hey, gibst mir eine Gitarre, sagt, dann darf ich sie haben. Und ich, nein, darf niemand irgendetwas an, das bleibt alles da.
Ja, das ist hast du noch die Gitarre?
Ja, klar, logisch. Weißt, ich kann natürlich immer gehofft, dass ich irgendwann mal die versteigern kann auf 3 Millionen.
Genau.
Nein, ich kann ehrlich gesagt nie an das daran denken, aber eben.
Genau,
das meine ich. Das meine ich, wegen dem ist sie eben super gut versteckt. Und ich weiß es selber nicht einmal, wo sie ist. Ganz ehrlich, ich muss suchen, aber
das ist blöd.
Weiss ungefähr. Aber ja, genau, mit dem würde ich es nämlich nicht einmal merken, wenn es fehlen würde plötzlich.
Ich muss es erst die Story, die habe ich schon mal gehört. Weil die hast du mir schon mal erzählt.
Geil, die habe ich dir mal erzählt.
Etwa 1900.
63.
Ja,
genau. Nein.
Aber ich meine, das ist ja in dem Fall schon die absolut legendärste Begegnung von diesen drei, oder?
Los, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe einfach Schwein in meinem Leben, was das betrifft. Mhm. Also ich habe praktisch alle meine Idols, also richtige Idols, habe ich alle getroffen. Mhm. Also ich habe alle von Deep Purple getroffen, sogar den John Lord mehrmals. Ich habe Ronnie James Dio mit ihm können stundenlang reden im Z7. Ich habe mit Eddie Van Halen bin ich Monster Frog. Ich hocke da und also ich stand da und nehme mir da irgendwelche Drinks und neben mir steht der Reddy und auf der anderen Seite steht der Bassist, der
Mike Anthony,
genau. Also ich kann, von dem her kann ich mich nicht beklagen. Der Michael Schenker ist auch so ein Idol von mir gesehen, da habe ich auch in L.A. getroffen und mit ihm geredet, wo er dann mit mir wollte irgendwie reden. Und ich sagte, ich bin ein neuer Gitarrist von Kindern gekommen. Dann hat er plötzlich mit mir reden. Aber
okay.
Ist mir gleich. Ist mir egal, weil für mich ist der Michi, ja, der Michi ist auch ein riesen Einfluss von mir gewesen.
Aber das sind dann so drei Eckpfeiler. Also Richie, Eddie, Michi.
Ich würde sagen, wenn du hier drei als Vorbild hast, dann kannst du kein schlechter Gitarrist werden, ganz ehrlich nicht. Also, und sonst ist einfach, sonst kannst du einfach nicht, weil wenn du so ein bisschen von denen drei das nimmst, was eigentlich so, also abgesehen auch von der Technik, weißt, sondern auch vom Feeling her und so, dann kannst du sogar nur drei Noten spielen und du spielst sie gut. Mhm. Weil das ist einfach das, was die drei haben, sie haben den Ton. Mhm. Es ist nicht nur einfach Technik und wer ist jetzt schneller oder wer ist, sondern es ist einfach der Ton, den sie haben, ist einfach so genial, oder? Und Wegen dem bin ich froh, dass ich irgendwie so Wurzeln habe, wo ich kann sagen, das hat mir enorm viel geholfen, mich selber zu bilden, weißt?
Also irgendwie in dem Fall Zepp weniger und Sabbath auch weniger,
ja,
in dieser Zeit für dich?
Natürlich. Ah, ja, natürlich. Okay. Entschuldigung, ich meine, Sabbath ist ja sicher eine super Band, super Erfolg, aber du kannst dir Ozzy Osbourne gesangmässig ja nicht an einem Ian Gillan ansetzen.
Genau, je weißt nachdem, was man für Kriterien setzt. Genau. Wie bist du bei Rainbow eingestiegen? Weißt du noch?
Eben, mir fehlen dann vielleicht die paar wenigen Jahre. Weil für mich war Rainbow immer so etwas Altbackes. Purple auch. Sabbath auch.
Logisch.
Und Zepp auch. Also ich bin natürlich mit AC/DC irgendwie eingestiegen. Und dann hat es dort noch Kiss gegeben, die haben mich nicht groß interessiert. Und dann haben die Leute auf der Jeansjacke hinten immer noch das Rainbow draufgehauen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Irgendwann war auch noch Judas Priest gewesen. Und dann habe ich meine Schwester gefragt, du, was ist das auch eine Band? Weil ich immer denke, es gibt einfach nur etwa 3-4 Bands, also die, die ich kenne. Weißt, dass es hunderte gibt, oder? Und dann habe ich das irgendwie gelost, aber nie eine Platte besessen. Also für mich ist Rainbow wirklich erst mit Joel Turner spannend geworden. Dazumals, heute ist es anders. Für mich ist Sabbath eigentlich erst mit dem Dio spannend geworden, heute ist es anders. Und Zepp ist auch erst viel später spannend geworden. Das hat einfach damit zu tun, irgendwann tust du so ein bisschen forschen und dann denkst, hey, es gibt ja wahrscheinlich noch etwas vorher, bevor ich angefangen habe, Rockmusik zu hören, dann merkst du, hey, das sind ja wahnsinnige Sachen rum. Und Rainbow ist wirklich eigentlich spät gekommen, also die Dio Rainbow, das ist recht spät gekommen bei mir, aber ich habe... Straight Between the Eyes, Band Out of Shape, Difficult to Cure hatte ich alle, aber keine einzige Dio Rainbow.
Das ah, witzig.
Ja, interessant. Ja. Aber halt, natürlich hat man alle Songs gekannt, weil die sind überall, oder viele sind überall gelaufen. Okay. Aber für mich war es immer wie so alt gewesen. Und das hat mit meiner Jugend immer gefunden, ja, das sind so die. Eben, wie Ozzy Sabbath ist für mich so, nein, oder? Ich will irgendetwas Wildes, ich will etwas Frisches. New Wave of British Heavy Metal und so. Aber, und irgendwie bekehrt das. Und dann merkst du, was dort wirklich was dort dahinter steckt und wie kaltvoll das ist.
Okay, also was denn genau ist so die Diskografie für wer die wertvollsten Stücke sind? Kommen wir jetzt gerade drauf. Aber Philipp, bist du bei dir der Einstieg gewesen?
Ja, Rainbow ist interessant, weil wenn mein Gedächtnis nicht versagt, ist die allererste Platte, die ich je selber gekauft habe, also mit meinem eigenen Sackgeld, ist on stage gewesen für Rainbow. Ja. Okay. Und es hat schon mal ein Kumpel mir gesagt, ja, eigentlich ist es ja dann nur noch abwärts gegangen bei dir. Mal jemand gesagt, oder? Ja, weil viel besser kann es nicht sein, oder? Und die Platte kenne ich also wirklich auswendig. Die habe ich so viel gelost on stage. Und das liegt mir sehr, sehr noch immer noch am Herz, oder? Ja. Und wegen on stage habe ich dann die Purple, bin ich, wie du es jetzt erwähnt hast, bin ich über Retour gegangen, oder, aber auch erst ein bisschen, ja, wobei die Purple ist sehr früh gekommen, weil ich habe ja einen guten Kumpel aus der Nachbarschaft, der Urs Graf, kann ich wieder mal grüßen an dieser Stelle, und er war auch ein Blackmore-Fan gewesen, und er hat mir das dann auch ein bisschen näher gebracht, ja, das Ganze, ja. Und ja, aber erste, ich meinte, die erste Selbstkräfte-Platte war effektiv on stage gewesen. Die erste, die ich überhaupt hatte, Platte, aber die hat meine Mutter noch gekauft in der Varo in Oberwil. Das war eine Sweet Compilation. Also auch, ja, und du hast auch keinen schlechten Einstieg abgesehen davon.
Ja. Ah ja, genau. Ja. Genau. Ja, bei mir war so ein Typ, der irgendwie weggezogen ist und mir einen Stapel Platten hinterlassen hat. Irgendwie war die erste Rainbow dabei gewesen. Und ich habe die ziemlich cool gefunden. Purple habe ich schon kennt. Und dann noch ist aber der Typ, der mich infiziert hat mit Power Age, AC/DC, 78, auch dann die erste Van Halen. Da hat mir jedes Mal, wenn wir in den Plattenladen gegangen sind, hat er mir die Rising gezeigt und hat gesagt, das ist die geilste Platte, die es überhaupt gibt. Und dann und ich bin dann irgendwie so quasi auf dem Flomi und mit Occasion-Platte auch knappes Taschengeld und so. Und dann irgendwie die Rising, du hast fast alle Platten gefunden so auf dem Flomi, aber die Rising hast du einfach nie gefunden. Und dort, ich habe es auch in Erinnerung.
Plattenhülle ist schön gesehen. Ja, auch wenn sie Musik nicht gelöst haben.
Genau, sie ist ja wahrscheinlich. Das ist selber gesehen, genau. Aber irgendwie, ich habe einfach immer, für mich ist das auch einfach 25 Hebel für eine neue Platte, das ist irgendwie fast nicht drin gelegen.
Yeah.
Weil eine Schnecke hast du zahlt auf dem Flomi für genau. eine Platte. Und dann hast du genau gewusst, du kannst 5 Platten haben zum Preis von einer neuen. Und auf Kassette habe ich sie dann logischerweise irgendwann gehabt und so. Aber ja, also der Einstieg war für mich dort so gewesen.
Aber bevor ich es vergesse in dieser Sendung, wisst ihr überhaupt, wieso das Rainbow heisst?
Also ich nehme an, wegen Wizard of Oz, oder? Oder nicht?
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja.
Ich weiss es nicht, nein.
Nein, es ist viel plumper. Okay. Es ist viel plumper. Okay. Es ist nur wegen Rainbow in L.A.
Ach so,
stimmt. Ja, natürlich. Ja, stimmt, das habe ich sogar in einer Doku gesehen. Ja,
ehrlich? Ja. Weil ich weiss, dass auch total Rainbow eben der Laden, oder?
Ja.
Wo ich früher noch natürlich, bevor dass ich das erste Mal dort reingegangen bin, dachte, das muss der Wahnsinnsclub sein. Dann komme ich dort rein und es ist einfach eine Pizzeria, die kein Licht hat. Nein, ich dachte,
was? Schon geil, das Rainbow.
Ja, natürlich. Also, ja. Natürlich, weißt du? Ja, natürlich, weil ich gang dann dort rein und sitze auf der Slash dort.
Ja, genau.
Und dann habe ich gedacht, wie bitte? Und dann, nein, nicht einmal ich habe es gecheckt, sondern der Claudio sagt mir, ist das nicht das Lärste? Dann habe ich gesagt, nein, das sieht viel zu gut aus für das Lärste. Das Lärste Hof, frisch gewaschen gehabt, Seidenhemmli, weißt, schön rasiert, oder? Und eben wegen dem. Und ich weiss, dass er eben total Fan, weil man hat ja vom Rainbow eben immer wieder gelesen hatte, ja, geil, alle verkehren dort immer und so. Und ich meinte immer, du, das muss ja der Mega-Laden sein. Und dann am Schluss ist es einfach nur Restaurant-Grill.
Genau. Rainbow-Bar-Grill, oder?
Rainbow-Bar-Grill, genau, ja. Ja, die Bar ist 2 Meter, glaube ich, im ersten Stock.
Ja.
Bist du oben gesehen?
Nein, ich bin nie
da. Das war ganz klein.
Der Geheim-Club, wo nur eine Bar rein haben dürfen.
Ja.
Aber du hast immer Leute da getroffen. Also, mein Lemmy ist ja sowieso Inventar gewesen, das wissen ja alle. Aber du hast dann auch eben so Cypress Hill oder eben Guns N' Roses
oft
dort gewesen. Das ist schon noch speziell. Aber ich glaube, in den 70ern war es eben nochmal eine andere Nummer gewesen. Weißt du, wenn irgendwie an einem Tisch vielleicht der Morrison sitzt und am nächsten ist eben vielleicht Purple und irgendwie der Ricky Nelson. Und so. Das muss ja wahnsinnig
genau.
sein, oder?
Ja. Du weißt über den Lemmy haben sie ja ein Ding gemacht, haben sie ja immer Witz gemacht. Wenn sie gekommen sind, haben sie ihm die Jacken abgegeben. Er gesagt, bist du schaffst schon an der Garderobe.
Und du bist ja die ganze Zeit da, also kannst du auch meine Jacken aufpassen.
Schaffst schon an der Garderobe. Ja, der Lemmy ist immer dort gesehen. Der Lemmy hat immer dort angetroffen, der Mickey D hat immer dort angetroffen, der Schlagzeuger, der jetzt bei den Scorpions ist. Mit dem habe ich immer geile Partys gemacht. You got a car? Und ich, ja. Okay, let's go.
Okay, yeah. Ich glaube, es ist so ein bisschen der Moment, wo wir jetzt doch einfach mal in die Diskografie hineingehen müssen. Und die ist natürlich wie bei etlichen von dieser Art von Bands einfach episch lang. Im Fall von Rainbow hält es sich gerade noch so knapp. Aber wir probieren es relativ speditiv durchzugehen, aber natürlich trotzdem alle Details berücksichtigen. Angie, die erste, was haltest du von der ersten, wo ja noch Richie Blackmore's Rainbow geheissen hat? Also, ja.
Also, eben anscheinend ist das ja per Fehler entstanden als Album. Oder er wollte ja nur den Song einmal aufnehmen mit Ronnie James Dio und dann nachher jetzt eine ganze Platte gehen. Und ich meine, eben, weißt, es ist schon genial, wenn einfach gerade beim ersten Album einen von den besten Songs von deinem Repertoire hast. Ich meine, Catch the Rainbow ist einfach, wo ich das erst mal gehört habe. Temple of the King, Wahnsinn. Auch ein Song, der erst jetzt in den letzten Jahren wieder brutal aufgekommen ist, was das für ein super Song ist. Nein, ich finde die Platte super. Sie ist irgendwie auch so super produziert. Also du als Schlagzeuger, ich weiss nicht, ob du die Technik von diesem Drummer ein bisschen
Ich habe sie jetzt ja nochmal gelost und ich mag es extrem. Es ist der typische 70s-Sound, aber er ist mega warm.
Ja.
Und ich finde, er ist eigentlich auch ein bisschen ein unterbewerteter Schlagzeuger.
Ja, die Arbeit, die er macht. Ja. Und es ist schön immer... Ja. aufmacht, gerade wenn er auf die Snare schlägt und gerade wieder zu. Das ist
klar. Also es hat niemals die gut. Wucht und die Power und den Donner-Sound wie noch auch mit dem Cozy. Aber also ich finde, es hat extrem Charme. Ja. Also vielleicht so ganz geschwind historisch, 4. August 1975 rausgekommen und aufgenommen in den Musicland Studios in München und produziert von Richie und von Roger Glover, der dort quasi so ein bisschen wieder auf die Bühne zurückkommt mit dem Richie zusammen, nachdem er ja irgendwie 2 Jahre vorher einfach so auf unwürdigste Art gegangen worden ja. ist aus Purple. Philipp, was hältst du von der Platte?
Also mittlerweile mag ich sie sehr. Früher noch, als ich ursprünglich gehört habe, wie ich erwähnt, ich habe noch einen Stage zuerst kennt, oder? Und in diesem jungen Alter los ist die Platte und denkst, irgendwie hat das nicht so den Biss und die Power wie die Live-Platte. Und das hat mich damals ein bisschen enttäuscht. Aber eben, das ist lang her. Und mittlerweile habe ich auch sehr ins Herz geschlossen. Ich meine, wenn der erste Song von deinem Debüt «Man on the Silver Mountain» ist, ich meine, was willst du denn noch mal? Also bitte,
Merci, dass du es erwähnt hast.
Ich habe das vergessen.
Der Opener. Natürlich.
Und eigentlich, es ist mir aufgefallen.
Schon der Gitarre-Sound, weißt du, von «Man on the Silver Mountain», wie er das spielt, weil das ist zupft. Weißt du, das sind Techniken, die damals irgendwie gar nicht groß.
Wie es mal von der Water auch zupft ist, oder?
Wegen dem spielen sie alle ja scheinbar falsch.
Bäumli, was sind für dich so die Highlights oder überhaupt?
Ist natürlich ein super Album, ist ein extrem wichtiges Album. Ich habe immer eine objektive und eine subjektive Meinung. Die objektive ist eben die, die ich gerade gesagt habe. Die subjektive ist vielleicht die, dass ich das Album nicht so viel gelost habe. Songs habe ich kennt vom Live-Album. Eben Catch a Rainbow, wir müssen nichts sagen. Man on the Silver Mountain. Und dann hat es auch Songs drauf für mich, die einfach für mich so ein bisschen, sind. Aber das ist eben einfach so wieder, da bin ich wieder bei dem, es ist so ein bisschen wie alt, oder? Aber natürlich, mit 2 so Songs drauf kannst du nachher eigentlich Müll produzieren und es ist scheißegal.
Also ein Deep Track für mich ist das so ein bisschen Temple of the King, habe ich immer mega gerne gehabt. Irgendwie super geile Stimmung, irgendwie cooler Text und so. Und eigentlich so eine Ansage vom Dio, da bin ich und so. Und das kriegen wir jetzt mal die nächsten Jahre.
wenn ich schnell etwas reinwerfen kann, wegen dem Charakter vom Richie, irgendwie ist doch das genau. Was ihn ja ausmacht, oder? Du hast ja am Anfang gesagt, Black Sheep of the Family.
Genau.
Das war für mich der absolute Füller gewesen. Erstens mal habe ich gedacht, wieso musst du überhaupt den Song nachmachen? Du kannst doch selber 10-mal bessere Songs schreiben wie das. Genau. Aber anscheinend hat alles mit dem Song angefangen. Und dann denkst du, was? Eigentlich das, was ich völlig als Füller empfunden hatte, bei diesem Album ist einer der Auslöser überhaupt zum Album gesehen. Und das macht eben der Richie aus. Der macht damit Sachen, wo ich selber mich frage und denke, hä, was, wieso findest du diesen Song jetzt so brutal? Und wegen dem steigst du übrigens bei Deep Purple aus,
oder absolut. Voll.
Da denke ich irgendwie, hey, du musst bei dir dann schon irgendwie anders...
Es ist einfach medieval, aber auch immer noch die Rock'n'Roll-Schiene, oder? Ja. Was sich ja eigentlich dann nachher auch fortsetzt bei den Alben nachher. Er hat immer wieder die Rock'n'Roll-Blues-Schiene, die er auch will dabei haben.
Ja.
Oder? Und dann verstehst du eigentlich schon, dass er eigentlich mit Use und Coverdale nicht mehr richtig aufgehoben war.
Ja.
Das hätten die nicht wollen machen.
Ja.
Also schon gar nicht die Mittelalterschiene.
Ihm ist es einfach soulig geworden, weißt du, was ich meine. Das beißt sich dann schon enorm zu dem, was noch. Ja.
Könnt ihr euch einen Sänger vorstellen zu dieser Zeit, wenn es nicht der Ronnie gewesen wäre?
Ich will mir es gar nicht vorstellen.
Es geht gar nicht,
weil das ist die Entdeckung überhaupt. Also, ich weiß nicht, ob ihr es ja wisst, der Ronnie James Dio ist natürlich Italo. Also Amerikaner, ja. Aber Italiener, ist ja klar, oder?
Auch Sizilianer, oder?
Von dort unten, Also er ist vom Süden, aber ich weiß nicht genau, ob er Sizilianer ist oder nicht. Aber er hat sogar Lieder auf Italienisch aufgenommen.
Ah, sicher?
Ja. Und ich glaube, dass mittlerweile das sogar auf dem Ding kannst finden, auf YouTube, weil irgendein Kollege von mir hat mir das gesagt. Und
also der Ronny hat ja mit 16, glaube ich, eine Platte oder eine Single rausgebracht. Das müsst ihr mal echt YouTube.
Aber das ist noch voll so schlimm in der
Wohnung. Ja, und ist das italienisch?
Das könnte eben sein.
Das könnte das sein.
Weil das ist in den 50er Jahren.
Ja, das ist vor den Beatles.
Ja, völlig
abartig. Vor den Beatles, muss man sich auch mal überlegen.
Und das könnte eben in dieser Zeit gewesen sein. Weil er ist ja sehr stolz auf seine italienische Herkunft.
Total.
Und eben Devil's Horn, oder wo er gesagt hat, seine Grossmutter.
Le Gorn, genau. Das machst du immer so irgendwie, wenn einer dir sagt, gewinnst heute am Match oder verlierst heute am Match, dann machst du immer so.
So hören wir im Stil schon vor dem Dio kennt.
Ich? Ja. Das ist ja bei uns. Gang und gäbe. Wegen dem, ich habe dann schon gedacht, dass das mit dem zu tun hat. Man hat es dann aber dann eben mit dem Devil. Und das gefällt mir dann nicht. Oder wegen dem habe ich dann mich geweigert, das immer zu machen, musikmässig, und auch immer nur Peace-Zeichen gemacht. Auch wenn man von mir das verlangt hat, weißt du, so irgendwie Journalisten, so irgendwie, hey, mach mal das Zeichen. Und ich,
ich glaube, der Ozzy hat das auch nie gemacht. Ozzy hat auch immer das Peace-Zeichen gemacht, oder?
Genau. Gell? Eben.
Genau. Okay, also dann nachher kommt schon sagenhafte, was sind das, glaube ich, irgendwie 8 Monate später oder so. Also kommt das Album Rising raus. Ja, genau, am 17. Mai 1976. Das sind 9 Monate später. Das müssen wir uns ja auch immer mal wieder geben. Wie unglaublich.
Früher noch.
Einfach irgendwie keine Lücken, oder?
Ja.
Ich meine, das ist ja wahnsinnig im Vergleich zu heute, oder? Also 76 kommt hier raus und jetzt ist zum ersten Mal Martin Birch wieder mit von der Partie als Produzent. Wo ja Purple, meines Wissens, Sit in Rock durchwächst. Bis und mit Can't Taste the Band, oder? Hat er, glaube ich, alle produziert.
Ja.
Genau. Und dann hat er natürlich auch schon einen ersten Besetzungswechsel vorgenommen, der Richie, oder? Also eigentlich hat er die ganze 11-Band austauscht mit einem neuen Bassist, Jimmy Bain, einem Shot, und Cozy Powell, wo Jeff Beck Group schon berühmt worden ist. Und der Dio hat er behalten. Der durfte bleiben. Und dann eben, wir haben ja schon über Rising geredet, ein Wahnsinns-Cover mit einer Faust, die den Regenbogen hat und so, ikonisch. Dann natürlich Club-Cover mit innen Live-Fotos und so. Komm, Angie, mach den Anfang. Was ist Rising im Gesamtwerk? Was hat es für einen Stellenwert?
Also ich glaube, heute wird es noch viel mehr angeschaut als ein Meilenstein in der Hardrock-Musik wie damals, wahrscheinlich. Also ich meine, das Album fängt gerade an mit Harold Warman, ein unglaubliches Keyboards-Intro, Minimoog einfach at its best, oder? Dann der Riff, das unglaublich, und dann das Schlagzeug von Powell, einfach nicht einfach nur, was er spielt, sondern auch der Sound. Sind wir ehrlich, heutzutage, welchen Drummer kennst du am Sound heutzutage? Gar niemand. Das existiert nicht mehr. Genau. Oder? Ich meine, Van Halen ist, glaube ich, der letzte Drummer, den ich noch erkennen kann, an seinem Drum-Sound. Und alles andere klingt für mich einfach immer genau gleich. Und der Powell, du hast einen Schlag gehört und hast sofort gewusst, dass der Powell ist. Also kein anderer. Und die Platte war einfach gewaltig. Und die zwei langen Songs auf der Rückseite habe ich ehrlich gesagt sogar selber nicht einmal so gewertet, wie ich sie heute werte. Weil ich einfach gewohnt war, vom Richie einfach ein Haufen Zeug zu spielen. Ich hatte tonnenweise schwarze Pressungen von überall. Ich habe immer wieder Sachen gehört, die sonst auf Platten gar nie gehört, Schriffs und so. Und dann denke ich, das ist mega. Aber gerade letztens habe ich mir wieder Stargazer reingezogen, weil alle von dem Stargazer reden. Und dann habe ich gedacht, okay, ich glaube, ich muss es nochmal reinziehen. Und dann fängt das schon mit dem Schlagzeug-Intro. Und dann habe ich gedacht, wow. Und ich meine, die Scales, die er spielt im Solo innen und so weiter und so fort. Nein, es ist einfach ein brutales Album. Wirklich brutal. Auf der Sound, den die Platte hatte und die Wucht, die Platte hatte, ist einfach unglaublich gewesen. Ich weiss, ich habe mal Jimmy Bain getroffen, ein bisschen besoffen, und dann weiss ich noch, wie er gesagt hat, darf ich das sagen? Schimpfwörter. That fucking asshole ruined the best band in the world ever. Und dann habe ich den Go-Kopf, der hat das immer noch nicht vergessen. Und er hat dann bei Dio gespielt, dort, oder? Mm. Und eben zu dieser Zeit habe ich ihn dann getroffen und eigentlich sehr gut kennengelernt. Und er hat gesagt, er hat die beste Band, die sie je gegeben hat, den zerstört mit seinem scheiß Charakter. So,
ah, okay. Okay,
ja, und, ja, also er war immer noch voll Fan von diesem Ding. Okay. Nein, eben, er hat ja den Ritchie dann gemeint damit, oder? Weil der Ritchie dann natürlich bei der nächsten Platte ist ja schon wieder alles wieder gewechselt gewesen. Wieder andere Musiker, weißt du?
Ja, ich glaube, es ist nicht zur Diskussion gestanden, wer der Chef ist.
Ja, ja.
Also sicher hat Dio sich auch eine starke Rolle gesungen, aber ganz klar gewesen. Also wie du sagst, hey, you're in oder you're out. Und du drehst falsche Töne, je nachdem. Oder,
falscher Horschnitt.
Falscher Horschnitt.
Zu dem kommen wir ja noch. Kommt dort später, genau. Philipp, was macht Rising mit dir heute noch?
Ja, unglaublich. Wenn ich es einfach zusammenfassen würde, würde ich sagen, wenn wir so 10 Punkte als Maximum haben, gebe ich der A-Seite 9 Punkte und der B-Seite 11 Punkte. Also haben wir 10 Punkte Platte. Ja. Ich finde sie unglaublich gut.
Ja.
Also, mittlerweile gefällt mir alles. Also, auch Starstruck finde ich super. Nein, es ist fast
der Sound. Oder? Absolut. Der Sound. Ich meine, der Sound hast du bis dort gar nie gehört.
Nein, das unglaublich.
Ist insgesamt einfach die Power und ich muss wirklich auch sagen, als Drummer, Cozy Powell ist zum Beispiel auch etwas, was ich erst später begriffen habe. Wie du sagst, der Sound ist absolut abartig gut, den er hat und komplett wiedererkennbar. Er hat ja eigentlich, es ist so ein bisschen von der Natur her schon John Bonham das Mächtige, oder? Was beim Cozy Powell dazu noch kommt, ist ein abartiges auf den Punkt spielen und eine gewisse Aggression, die beim Bonham nicht da ist. Beim Bonham ist es vielleicht ein bisschen mehr Swing, ein bisschen mehr auch so soulmäßig und beim Cozy Powell ist es gnadenlos auf der Rockschiene. Family, du nickst ganz heftig.
Ja, logisch. Also, wie wichtig der Cozy Powell war, das kann man ja nicht genug erwähnen, aber das ist vielleicht vielen auch gar nicht so bewusst. Rising ist ein Meilenstein. Rising hat Stargazer drauf, das reicht für mich auch. Einfach wirklich. Ich meine, den Song kannst du hören und auch beim 100.000. Mal gibt es einfach eine garantierte Hühnerhaut und das etwa 4-5 Mal während dem Song. Der Schlagzeug-Sound, finde ich auch. Ich meine, für die Zeit, hallo. Oder? Der Bonham hat auch irgendwie so einen Signature-Sound gehabt und der Cozy Powell einfach fast noch wuchtiger.
Was vielleicht noch als kleines Drum-Nerd-Detail irgendwie kann einwerfen kann, wo ich das München-Konzert, wo ich damals im Rockpalast kam, noch mal geschaut habe, ist mir erst klar geworden, dass ja der Cozy, also nicht durchwegs, aber immer wieder Traditional Grip spielt. Also die linke Hand, wie eine Fasnachts-Trommel, die Haltung, ab und zu wechselt auf Match-Grip, aber in dieser Power, mit dieser Lautstärke, Traditional Grip spielen, ohne irgendwie, dass du dir deine Hand irgendwie nach einem Konzert kannst abhacken vor Schmerzen. Das ist für mich physisch auch relativ schwer. Es gibt nicht viel Traditional Grip Rock Drum und Stuart Copeland war einer von denen gewesen. Und er ist eine ziemliche Ausnahme und ihr müsst mal, wenn ihr mögt, euch achten, wie nah dazwischen, zwischen den lauten Schlägen, der Schlägel quasi auf der Snare hin und her schiebt. Das ist so eine Big Band-artige Technik. Und das ist so typisch für die Generation von diesen Drummer, die noch aus dem Swing gekommen sind. Ian Paice ja genau das Gleiche. Oder? Übrigens auch eigentlich Bill Ward. Und das ist einfach ein Element, das ein unglaublicher Verlust nachher war bei den Drummer ab den 80er Jahren. Das ist einfach wirklich schade.
Yeah. Ja, kennst du die Geschichte von Fireball? Yeah. Es wäre geil, jetzt ein Double Bass und dann da steht ja einer im Studio.
Ah, genau.
Hätte sie einfach angestellt und dran spielt auf Double Bass.
Ja.
Heutzutage, ich muss 15 Jahre lang. Aha, okay, ist gut.
Und dann kommt das siebenjährige Japaner-Mädchen und kann es noch besser.
Genau. So läuft es heute. Ja, yeah. Okay, also wir sind jetzt anfangen beim zweiten Album.
Oh,
ja.
Ah, nur ganz schnell.
Bei 1:20 oder so.
Ja, Stündchen haben
wir. Ja, sorry. Ja.
Nein, alles
gut. Aber darf ich schnell etwas hineinwerfen? Und zwar, der Jimmy Page hat einmal in einem Interview gesagt, los, wir haben aufgehört mit Zeppelin, weil was haben wir noch wollen schreiben und aufnehmen? Wir kommen an einen Gig und alle Leute wollen Stairway to Heaven, sie wollen Cashmere, sie wollen Since I've Been Loving You, sie wollen auf diese Hits wollen sie alle hören. Wie lange müssten wir die Konzerte strecken? Und was würden wir denn für Songs rausnehmen und andere rein tun? Ich glaube, dass damals, wenn du Platten gemacht hast, hast du bewusst Füller aufgenommen und ein paar spezielle Songs, die du gewusst hast, die sind speziell und die bauen wir im Live-Repertoire ein. Dann hast du natürlich nicht können 12 Songs haben, die alle im Live-Repertoire können übernehmen können. Weil dann hättest du andere rausnehmen müssen. Und ich glaube, das ist ganz bewusst gemacht worden. Du hast einfach 3-4 Hammer-Songs gehabt, wo du gewusst hast, das hängen wir am Live-Programm auf. Und weißt du, die Bands, die haben das Live-Programm aufgebaut. Also, die haben gewusst, wir sind eine neue Band. Wir werden am Anfang die Gigs so und so über Bühne bringen. Und spätestens beim dritten Album haben wir dann nachher ein Repertoire, wo wir hinzutatschen von eigenen Songs.
Okay, also im dritten Album, wo am 14. April 1978 rauskommt. Also doch stolze fast 2 Jahre nach der zweiten Rising. Dazwischen haben sie On Stage rausgegeben.
Ja, ganz wichtig,
Genau.
Ganz wichtig.
Wenn wir, also wenn ihr jetzt etwas über On Stage sagen wollt, aber du hast ja schon gesagt, es ist ein heiliger Graal-Album für dich.
Ja, was fällt mir rückblickend auf? Es fällt mir auf, dass fast nicht von Rising drauf ist, auf On Stage. Eigentlich nur Starstruck, ein Teil von Starstruck, sonst ist nichts drauf. Muss man sich auch mal geben, oder?
Ja. Aber es ist auf der Rising Tour aufgenommen, oder?
Ja, es ist auf der Rising Tour, weil der Backdrop ist von der Rising-Platte. Ja.
Aber was schräg ist, es ist 2 Monate nach Rising rausgekommen. Aber Kill the King ist drauf, oder?
Ja,
ja, aber das ist erst ein später.
Okay, ein totales Chaos.
Das ist Ritchie. Das ist Ritchie. Nein, das ist eben der Ritchie. Weißt du, der bringt einfach irgendwie einen Song, der gar nie veröffentlicht ist, auf dem Live-Album. Als Erster, als Opener. Genau. Ihm ist es eben egal gewesen. Für ihn ist wichtig gewesen, dass seine Show eine super Show ist. Die Sache mit dem Rainbow, mit all diesen Bieren, ist seine Idee gewesen. Das hat er unbedingt drauf haben. Und hat einfach gesagt, los, mir ist egal, wie ihr es macht. Ich will das einfach. Als Backdrop hat er natürlich den Rising-Backdrop gehabt. Genial. Ich glaube sogar, dass es gewechselt worden ist immer wieder. Ich glaube, der erste und der zweite haben sie in der Show inne amix offen und abend gemacht.
Angie, du bist wirklich ein Nerd. Willkommen!
Ja,
willkommen in unserer Welt.
Genau. Ja,
also ich spiele jetzt ein bisschen der Party-Pupo, aber ganz ehrlich gesagt, on stage zieht für mich so ein bisschen Fäden.
Was?
Yes. Synchro von Cosi.
Schlimm, ich weiss, absolut blasphemisch, dass ich das sage.
Jeder Drummer, den ich getestet habe, ist immer, also wo Audition hat, habe ich immer gesagt, los, ist ganz einfach die Audition. Lernst du den Anfang von Kill the King.
Okay.
Und spielst mir es vor.
Okay.
Das ist so genial. Und der Blackmus, Gitarre-Solo von Kill the King. Hammer. Der Blues. Der Blues.
Okay. Das nächste noch mal hören. Also, wir kommen jetzt tatsächlich schon zum dritten Album.
Das ist jetzt mittlerweile.
Dritte Studioalbum.
Okay, zum dritten Studioalbum, genau. Okay, und das ist Long Live Rock'n'Roll und nicht so Long Live Dio, weil Short Live Dio, hat dann nachher müssen gehen. Und zwar, ich glaube, du korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber ich glaube, der Knackpunkt war, dass am Ritchie plötzlich die Texte über Drachen und Burgen und Feen sind auf die Nerven gegangen. Vielleicht hat ihn ja auch ein bisschen gestochen, dass es nicht so richtig vorwärts gegangen ist mit dem USA-Knacken. Und er hat dann am Dio gesagt, du kannst eigentlich auch Texte über Liebe schreiben. Und der Dio gesagt hat, alles, nur nicht das. Und dann haben sie, glaube ich, gerade schon ein riesen Mais gehabt. Und dann ist es wahrscheinlich auch gar nicht mehr lang gegangen. Und der Ritchie gefunden, okay, weißt du was, Dio? Da sind deine Laufpapiere. Also, jetzt sag dir mal, Long Live Rock'n'Roll, Bäumli, machen wir den Anfang.
Also mein Lieblingsalbum von Rainbow mit dem Dio, man kann ja nicht wirklich sagen, wieso. Ich finde eigentlich den Titelsong am schwächsten, weil einfach der ist so repetitiv, irgendwie Long Live Rock'n'Roll selber. Aber ich finde Kill the King, ja, okay. Und Gates of Babylon sowieso, das ist so ein bisschen Kaschmir von Rainbow. Sie hätten es noch ein bisschen weiter sogar können treiben. Und auch sonst, ich habe das Album wirklich einfach durchhören und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Und das kann ich bei den beiden vorherigen nicht unbedingt so unbedingt, aber für mich wirklich das Rainbow-Album mit dem Dio, wo auf Nummer 1 ist.
Okay. Okay. Und Kill the King hast du vorher gar nicht gesagt, also absoluter Übersong für
dich? Absoluter Übersong.
Okay, ja. Okay. Komm, Angie.
Ja, also Kill the King ist. Es ist der Vater von allen Double Bass Songs, die später alle gekommen sind. Judas Priest und wie sie alle heißen, vom jetzigen Heavy Metal, das es überhaupt gibt, ist Kill the King der erste Song gewesen. Double Bass, perfekt eingespielt. Fireball hat man. Ja, Fireball hat man es aber nicht so richtig gecheckt. Weil es war ein anderes Double-Bass-Spiel auf Fireball. Man hätte ja lange gar nicht gewusst, dass das übrigens Double-Bass ist.
Okay.
Weil er ja schon mit einem Fuß so schnell können spielen konnte. Der Ding. Der Bass. Ja. Aber so auf die Art, wie der Paul den Song spielt, Kill the King, ist einfach. Also wirklich, nach dem Song. Alles, was nachher gekommen ist alles.
Und auch das Staccato-Riff in der Strophe. Also, weißt, das ist ja wirklich nachher, also das ist ja Blaupause für Heavy Metal, oder?
Ja.
Einfach daga, oder? Also, mein, genau. Das hat es bis dahin.
Priest und Konsorten.
Ja.
Genau. Ja. Alles von dem. Ja. Und wenn du die Rhythmik dann von der Gitarre vom Richie, weißt du, er spielt eben nicht so wie die meisten Gitarristen, dann einfach eben nur daga, sondern er macht Pausen. Und du musst dir vorstellen, du bist voll im Riff drin und musst immer wieder stoppen und wieder anfangen und musst aber genau in der gleichen Rhythmik drin sein. Glauben wir es ist huere schwer.
Okay.
Huere schwer. Okay. Er macht Sachen, wo im Prinzip beim Losen das Gefühl hast, ja, kein Problem, das kriegst du an und dann probierst du und dann merkst du einfach. Und
macht er denn Luftschläge in denen, die er nicht spielt? Haut er denn die in die Luft?
Das können noch sein, aber nein, ich sehe ihn stoppen mit der Hand, wenn ich Kill the King ihm zuschaue. Ja. Er macht die Stops tatsächlich und geht auf den weiter. Nein, der Richie ist unglaublich, weil ich sage dir eins, der Richie ist einer, der viel so mit der Hand spielt. Und du denkst,
jetzt müssen wir es noch sehen als
Hörer. Ja, eben, genau. Weißt du, einfach so aufladen. Und weißt du, ich meine, du musst dir vorstellen, der hat bei Deep Purple-Zeiten ein 200 Watt Marshall gehabt. Also, mir schon ein Problem, wenn ein 100 Watt Marshall aufgetragen ist, überhaupt das in den Griff zu haben.
Und der, Feedback oder was?
Ja, alles. Geräusch alles. Weil du bist, das hat so eine riesige Wucht, dass die kleinste Bewegung von der Hand, die du machst auf der Seite, tönt einfach so riesig laut, dass man sich einfach fragt, wie das. Dass er überhaupt machen konnte, dass alles zwischen den Noten einfach so ruhig war. Weißt du, alles so definiert, oder? Und weißt du, er hat ja nicht gross da mit Verzerrer gespielt und so, wie später. Später alles Judas Priest und so, alle mit den Overdrives und Tube Screamer und weiß ich was alles, das ist beim Richie alles nicht gesehen. Der hat einfach seine Gitarre im Amp reingesteckt und das war's dann. Und dann einfach voll aufdrehen, oder? Ja.
Okay, und gibt es irgendwelche bisschen Schwächen auf diesem Album für dich? Also sind alles Killer-Songs?
Wüsste ich nicht einmal, was alles.
Wolltest du hören?
Ja.
Long Live Rock'n'Roll, Lady of the Lake.
Long Live Rock'n'Roll ist zum Beispiel. Der Gesang ist enorm. Man meint, es sei nämlich auf eine normale Höhe, bis du versuchst nachzusingen. Dann denkst du irgendwie, was wie hoch ist denn das? Kriegst du kaum an.
Okay.
Das ist mir auch nicht eben. Ja. Probier es mal nachzusingen. Ja. Es ist unheimlich hoch. Mhm. Aber beim Dio tönt das eben nie irgendwie richtig hoch. Weißt?
Mhm. Und das ist auch ein G, das weißt du wahrscheinlich. Das ist auf G wahrscheinlich auch, weil du immer auf. Oder ja. Ein A-Riff. Weißt du das gerade?
Also es ist so, der Richie Blackmore hat von 200 Liedern 198 auf G geschrieben.
Okay, oder mit dem Daumen und dann, ja. Ja, das ist eben so absurd für mich.
Ja.
Das ist so unlogisch.
Doch, nein, sag dir wieso, dass es total logisch ist, weil die mittleren zwei Seiten leer kann spielen.
Also es G, also der Akkord eigentlich, der Open Akkord.
Ja, also ja. Du spielst die zwei mittleren Seiten leer, dann ist schon ein Akkord und danach kannst du dort mit dem Finger einfach nur drauf gehen. Und alle haben gehört, das Spielen,
das kannst du von oben abspielen. Das hat er ja x-mal. Also weißt du, wenn der Man on the Silver Mountain oder Burn oder... Also ja, auch bei
Rainbow. Hallo, ist das?
Die sind eigentlich alle entweder invertiert oder immer der gleich, aber eigentlich immer auf dem G.
Ja.
Er spielt mit dem Daumen den Grundton.
Genau.
Und nachher nimmt er eigentlich... Ja, nimmt
auf der tiefen E-Seite mit dem Daumen auf dem G.
Genau.
Und eigentlich die meisten, die es eigentlich nicht rausgelost haben, Gitarrist, die spielen es eben alle falsch. Das finde ich immer herzig. Sind sie auf dem A, weißt du, und dann
genau.
Ja. Ja, das ist schon speziell. Es ist schwierig.
Ja.
Es ist eben schwierig, das so zu spielen. Das ist etwas verrückt.
Aber für mich, als ich das entdeckt habe, habe ich plötzlich 30 Lieder vom Blatt spielen in drei Wochen.
Sind sie alle rausgepurzelt?
Ah, das ist ein Pipi einfach. Ist alles auf G. Kein Problem. Spielen.
Sehr geil. Also, man könnte auf jeden Fall sagen, dass dort schon hörbar ist, wo einer der Richie wollte. Bei Long Live Rock'n'Roll ist es schon so ein Versuch, so einen plakativen Song zu machen mit einem Hooky-Refrain und so. Und das ist schon der Vorgeschmack auf das, was nachher kommt. Also, es kommt Riesenbruch jedenfalls, wie es typisch ist für Richie, alles neu, alles raus und etwas Neues rein. Er macht jetzt wirklich wahr, was er vorher schon angekündigt hat, er will endlich USA knacken, er will in die Charts. Vielleicht irgendwie, ich weiss auch nicht, hat er auch gewisse materielle Sehnsüchte davon entwickelt, aber er findet auf jeden Fall den Sänger, den er gebraucht hat für die Love-Songs. Und findet den Sänger, der mit Hardrock bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nichts am Hut hatte. Und das hat sich auch in seinem Haarschnitt geäussert. Das war so ein 50s Rock'n'Roll-Haarschnitt. Kurz habe jedenfalls. Natürlich typisch für Richie, dass er sich auch ab dem relativ schnell dann auf den Nerven. Aber zu dem Zeitpunkt, wo sie bestimmt haben, er ist unser nächster Sänger, hat ihn das offensichtlich noch nicht so wahnsinnig gestört. Jedenfalls war es der Graham Bonnet, den sie rekrutiert haben, und der Roger Glover ist wieder fest im Team Richie als Produzent. Wahrscheinlich hat er gefunden, Martin Birch, das ist zu fest die alte Hardrock-Welt, ich brauche jemanden, der mir hilft, den USA-Markt zu knacken. Immerhin, Cozy Powell darf weiterhin dabei sein. Am Bass, wer ist am Bass auf diesem Album? Ich sage vielleicht ganz geschwind, Down to Earth kommt raus. Ah ja, genau, er spielt auch noch gerade Bass, logisch. Genau. Down to Earth kommt 79 raus. Und zwar, genau gesagt, am 3. August 79. Also, sagen wir mal, ein Jahr, vier Monate nach Long Live Rock'n'Roll. Und hat zum ersten Mal ein Ross Ballot-Song, den er covert. Und zwar Since You've Been Gone, wo, glaube ich, auch die erste Single-Auskopplung dann war. Ich weiß nicht, ob das dann, wie hoch das in der.
Also, mein Wikipedia-Wissen sagt. also, UK Single war ein Hit, Platz 6. Also, für UK gerade noch 70er Jahre noch schwierig. Also, ja. Und US Billboard 57. Ja. Und sonst ja Irland ein bisschen und Holland. Also, nicht ein Wahnsinns-Hit, aber in England durchaus ein Hit. Aber eigentlich wollte ich mehr in Amerika haben. Ja. Von dem her so halb aufgegangen sein Plan bis dahin. Ja.
Okay, also was hat das mit euch gemacht, wo das Album rausgekommen ist? Schock, dass der Dio draußen ist? Oder wir sind offen, beim Richie muss man immer alles erwarten, lassen wir uns mal überraschen?
Also für mich als Fan, ich sage es jetzt einfach mal so, für mich als Fan ist das wirklich traurig gesehen, traurig, weil der Dio ist einfach für mich ein Idol gesehen. Sie sind einfach als Duo gefunden, so praktisch stärkste Hardrock-Duo, die jetzt zu dieser Zeit überhaupt noch haben können. Gitarre, gesangmässig. Und der Bonne habe ich gefunden, was ist denn das für ein? Also erstens mal, was hat er für eine Frise? Und bei welcher anderen Rockband hat er überhaupt gesungen? Und ich konnte mit Tod suchen. Eben. Weil anscheinend geht ja die Geschichte um, dass der Ritchie den von einem alten Song kennt, der irgendwie ein Hit gesehen ist. Und dann hat er auch den Auftrag, eben wie immer, den Auftrag gegeben und gesagt, findet man da, bringt man da.
Genau.
Und dann ist er gekommen und das ist dann halt irgendwie der Rainbow-Sänger geworden. Aber ich glaube, der Ritchie hat plötzlich das, was jeder Musiker ein bisschen irgendwann einmal hat, oder? Egal wie gut, berühmt und grossartig bist, du willst auch einmal in den Charts einfach bei diesen fucking Top Ten sein. Und nicht irgendwie, los, er ist der grösste Gitarrist, den es gibt und macht die geilste Musik, die es überhaupt gibt, aber ja, er ist... Platz 76 ist sein Album gerade noch seine höchste Position.
Genau, und bleibst immer in dieser Hardrock-Nische, oder? Ja.
Und irgendwann einmal, weil ich weiss, wie ich schockiert war, bin, als er gesagt hat, ich bin da der ABBA-Fan. Und ich, ABBA-Fan, nein, der Ritchie, das geht nicht. Und auch dort wieder, im übertragenen Sinn hat er es gemeint. Er ist da der ABBA-Fan, weil er einfach erkannt hat, dass die ABBA-Songs super gut geschriebene Songs sind und erfolgreich. Und er wollte auch einmal vielleicht eine Platte in einer Jukebox drin haben, wo man auf 2 Stutz reingeht, eins nach dem anderen. Und
genau, und man muss ja auch noch sagen, dass in dieser Zeit einfach wirklich Hardrock nicht die geringste Chance hatte, Mainstream zu werden.
Ja.
Sondern es war Nische gesehen,
ja.
Noch immer.
Ja. 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 Nein, aber ich muss sagen, jetzt im Nachhinein oder auch leicht später habe ich dann gefunden, ja, ich finde es gleich geile Platte, ich habe es gleich gekauft. Mhm. Ist nicht All Night Long da drauf?
Ja, ja, doch, also, doch.
Das habe ich auch 50.000 Mal im Probelokal nachgespielt. Nein. Also von dem her ist es nicht gesehen, dass ich jetzt gefunden habe, oh nein, jetzt ist eine fettige Katastrophe. Aber wahrscheinlich einfach, weil ich mehr Ritchie Blackmore-Fan war als alles andere Fan. Okay. Also ist es mir dann am Schluss egal gewesen, was er macht. Ich habe es gleich immer gut gefunden.
Also ist der Graham Bonnet auf den Kauf genommen, quasi.
Ja.
Okay.
Aber ich habe ihn lieben gelernt.
Okay.
Weil, als er beim Schenko war, habe ich eben auch die Platte mit dem Schenko brutal gut gefunden. Nee, also, dieser Song. Die sorry, eben. Nee, das meine ich. Nee, also, er hat schon seine Qualität gehabt. Und Alcatraz habe ich auch geliebt.
Mhm. Okay. Wie sieht es bei euch aus?
Also für mich hat ja keine Welt können zusammenbrechen, weil ich bin ja eben nicht so Rainbow-Fan zu dieser Zeit. ja, und der Graham Bonnet ist ein guter Sänger. Ich habe, das weißt du vor allem, wir haben schon vielmal darüber diskutiert, also ich bin einfach jetzt von seiner Stimme nicht so Fan, ob jetzt mit dem Schenko oder mit dem Blackmore, sind für mich sowieso Off-Platten. Also das Assault Attack heisst sie vom Schenko, genau. Oder? Oder jetzt die mit Rainbow, das sind ein bisschen Off-Platten. Es ist einfach so, okay, die gibt es auch.
Ja.
Aber ich finde sie nicht so wichtig bei Rainbow im Kontext. Ich finde auch, das sind sie auf Begun, das hat mich wirklich nie geritten. Also das habe ich auch so... All Night Long ist
das
geil.
Das ist auch Ross Ballard, gell?
Das ist auch
Ross Ballard. Ja. Age of the World ist ein guter Song. Aber eigentlich, ich glaube, die Platte wäre viel besser, wenn sie dort schon Joelyn Turner gehabt hätte oder vielleicht einen anderen Sänger. Mir hat eigentlich der Gesang bis heute nicht so... irgendwie, es passt nicht so ganz. Aber ich habe eben, glaube ich, Mühe mit der Stimme. Sorry.
Mhm. Ja, vielleicht ist das ein Problem, dass er halt nur auf einer Platte dabei war. Ist jetzt rückblickend Graham Bonnet. Vielleicht hat sich das noch ein bisschen weiterentwickelt mit der nächsten Platte. Vielleicht hat man dann ein anderes Bild so gesehen. Es ist ein bisschen eine seltsame Platte in dem Rainbow, in der Rainbow-Diskografie, weil er halt nur auf einer Platte dabei ist. Mhm. Mir ist auch in dem Sinne damals auch keine Welt zusammengebrochen, weil da fehlen mir halt ein paar Jahre jetzt altersmässig wahrscheinlich. Mir hat immer All Night Long sehr gut gefallen, natürlich, ja. Und es hat ein paar gute Songs. Mir gefällt die Platte eigentlich unter dem Strich eigentlich doch noch halbwegs gut. Aber klar, vielleicht mit den ersten drei, ja, ist sehr schwer natürlich mitzuhalten.
Ist auch viel poppiger.
Ja, natürlich. Ja. Es ist völlig auf Amerika ausgerichtet, oder? Und es hat so halb funktioniert, mit Sensitive Bingan, ja, hat so halb funktioniert in Amerika, so ein kleiner Hit, sage ich mal, ja. Auf dem her, eben, es ist ein Zwischending irgendwo halt, ja.
Jetzt wisst ihr übrigens, wieso dass der erste Stormbringer-Song ja auch von uns ballert ist.
Genau, ja, absolut. Das weiss ich ja.
Das war überhaupt nicht beeinflusst gesehen von uns Stormbringer-Song. Das ist völliger Zufall.
Ja, ja, ja. Habe ich sogar extra das Original noch gelöst.
Ja, so. Ich habe übrigens dann nachher den Russ Ballard, wo wir mit Zero dann in Südafrika Platte aufgenommen haben, ist der Russ Ballard tatsächlich in dem Studio auch gesehen.
Okay.
Und er hat dort ein Buch rausgebracht und ich habe das Buch gehabt, das dann mir von ihm signieren lassen. Mhm. Und dann hat er gesagt, etwas, was er wahrscheinlich vielen sagt, dass der Song «Feels Like the Real Thing» eine der besten Versionen gesehen ist, also Cover-Versionen von seinen Songs, die er je gehört hat.
Ah, okay.
Wahrscheinlich erzählt er das jedem,
trotzdem,
aber ich habe es gleich angenommen und gefunden, das ist mir gerichtet, das ist gut. Das ist mir egal, was man sonst noch sagt. Ja. Ich meine, der Russ Ballard ist ja, was Desmond Child später gesehen ist, ist der Russ Ballard genau zu dieser Zeit gewesen. Mhm. Also alle haben Russ Ballard-Songs genommen und die sind alle in der Hitparade gekommen. Mhm. Alle. Mhm. Also wahrscheinlich hat er auch einen guten Verleger gehabt, der dann auch dementsprechend das Zeug auch...
Ace Frehley, sein Song «New York Golf» ist auch Russ Ballard.
Ehrlich?
Ja. Aber ich finde, also, ich habe sie dort dann auch verkauft. Keine Ahnung, warum wo sie rausgekommen ist. Aber es hat ein paar Deep Tracks da drauf, die sau cool sind. Also zum Beispiel Lost in Hollywood oder Danger Zone. Hey, hallo.
Lost in Hollywood.
Aber eben, wie du schon gesagt hast, Eyes
riesig.
Of the World. Das
Eyes
sind
of the World. Ja. Genau. Ja.
Und das sind ja schon vier geile Songs. Eben. Wenn wir jetzt
so auch wir wieder bei diesen drei, vier, wo im Prinzip eben
immer. Wegen schon lange, genau.
Wenn ich denke, jetzt die Songs, die du jetzt gesagt hast, und dann nimmst du noch «Sensitive Bingan» drauf, wo es ist ein geiler Rock-Pop-Song, «Sensitive Bingan». Nee, also voll. Mit einem mega Refrain. Ja. Das Gitarre-Solo ist auch wunderschön, wie er es anspielt. Ich weiss noch, wenn es damals im Radio gelaufen ist, habe ich immer gedacht, ja, das Gitarre-Solo hat eben schon... Und All Night Long. Also dann bist du bald bei irgendwie 5-6
Songs. Dann hast du nur noch 3 Füller oder so.
Ja, genau.
Okay. Also wie wir gesagt haben, auch der Graham Bonnet hat es nicht lange verhebt. Die Ungeduld vom Rich war grösser gewesen. Und vor allem die Frisur zu kurz. Da hat es ja die Geschichte gegeben, wo der Graham Bonnet gesagt hat, er ging heute am Nachmittag zum Coiffeur. Mm. Und sie haben irgendwie seine Garderobe abgesperrt. Und so. Und geschaut, dass es keine Fluchtwege gibt.
Ja.
Und er hat es trotzdem irgendwie geschafft.
Er ist ein Balkon drauf. Der Roadie erzählt die Geschichte ja sehr suffisant. Er ist über einen Balkon aus und hat den Tor geschaut. Und der Rich ist und einfach Rich auf der Bühne gestorben.
Ja, genau. Und jetzt gibt es im Fall ein Interview vom Rich, wo er dann dort sagt, wie er hat müssen, seine nackten Ding da anschauen, oder Nacken. Und am liebsten hat er auf Gitarre über den Grind bängelt.
Genau. Die wahren Probleme im Leben.
Der Gitarre und der Neck, weißt du, ich meine so. Ja.
Okay, also einfach irgendwie auch hier relativ klar, wer der Chef ist. Und irgendwie so wie der James Brown Bussen verteilt hat von denen, die ihre Schuhe nicht gewichst haben. Okay, also auf jeden Fall Graham Bonnet out und Joan Lynn Turner rein. Und zwar das Ganze innerhalb von, also wenn jetzt Down to Earth, 3. August 1979, haben wir am 9. Februar 1981 haben wir Difficult to Cure. Erstes Album mit dem Joan Lynn Turner. Und das können wir ja jetzt schon sagen, Joan Lynn Turner wird genauso lang wie der Dio bei Rainbow sein, einmal Album zahlenmässig, nämlich genau auch 3 Alben. Jetzt, wie steht Difficult to Cure bei euch? Bei mir, willst du mal dran anfangen?
Ja, also jetzt geht natürlich für mich absolut Sonne auf, weil ich finde, das ist ein perfect Match. Ich finde, der Blackmore und der Joan Lynn Turner, das funktioniert sowas von so gut. Und natürlich hast du mit Rainbow wie drei Bands, oder? Du hast Rainbow mit dem Dio, du hast mit Bonnet und du hast mit Joan Lynn Turner. Und das sind wie extrem unterschiedliche Facetten. Es ist nicht wie bei AC/DC, dass Musik bleibt und der Gesang ist anders, sondern sie ändern auch noch stilistisch. Mhm. Aber ich finde wirklich, das ist ein Match in Heaven. frag mich nicht wieso, aber meine AOA-Seele, die wird, also die kannst du dort wirklich abholen. Das stimmt so viel, so gut. Auf dem Album noch nicht ganz so super alles, aber trotzdem, ich meine, I Surrender.
Ja. So. Auras Ballad.
Auras Ballad.
Hey, aber super gut.
Und ich, mega.
Ich finde das einfach ein guter Song. Ich finde, das hat gut gepasst. Ich hätte. Ja, ey. Ja,
bin Produktion. Ich live schauen mit dieser Platte?
Ja, also Produktion. Ja. Okay.
Okay.
Also ich finde jetzt nicht eine Überproduktion. Solid. Solid,
ja. Okay. Ja. Okay. Und irgendwelche Highlights auf diesem Album sonst noch? Außer I Surrender?
Also es hat auch Schrecklichkeiten drauf, gell, muss man sagen.
Also, Schrecklichkeiten?
Ja, weil, eben, wieso, also, ja, also der letzte Song, wie heisst der?
Difficult to Cure.
Nein, es, ah, mit, genau, mit dem Freude schöner Götterfunken.
Ah, das ist dann vielleicht das nächste Mal.
Das ist einfach, die
Beethoven, ja, genau.
Also ja, das ist einfach für mich so, hä, wieso? Das macht es ein bisschen schwierig, das Album, aber... Ich finde es Bad Light Kid. Finde ich super.
Oh, 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 oh. Und das ist wieder typisch Ricci. Wenn er es dann live gespielt hat, alles vorne dran ist nur Chaos gesehen. Dann kommt das und dann einfach wie eine Uhr. Gestochen scharf. Und dann, das, was nachher dann kam, ist auch alles nur Kusimusi, aber das einfach gestochen scharf und du probierst noch spielen und denkst, was? Also, nein, es ist unglaublich. Unglaublich.
Also ich finde auch, ein brutaler Song ist «Can't Happen Here», oder?
Ja,
irgendwie jetzt, also auch bemerkenswert, dass es eigentlich ein politisches Thema ist. Sinclair Lewis ist so ein Antifaschismus-Roman aus den 50er Jahren. Und irgendwie AOR und ein politisches Statement, das geht ja eigentlich auch gar nicht zusammen. Sollte, ja. Aber es war schon zum Richie auch egal gewesen. Machen wir einfach.
Aber cool. Musikalisch ist wieder der Rock'n'Roll-Song.
Ja.
Ja,
so quasi.
Hat immer so einen Song drin gehabt. Einfach so ein bisschen,
ja, die Aufstellkomponente. Ja. Aber irgendwie nicht wirklich. Findest du es ein Rock'n'Roll-Song?
Ja, ja.
Ah, ja.
Ja, ja. Okay. Weil du merkst aber, also du merkst es, natürlich ich, wo ja das Spiel ist genau die Art Spielen von diesen Rock'n'Roll-Songs, die man ja genau dort wieder anwenden. Und weißt du, ich glaube eben auch, früher noch, ich weiss nicht, heutzutage gehst du im Studio, ich weiss wirklich nicht genau, ob man sich. Früher hast du das Zeug zuerst live probt. Du hast das auch getestet, die Songs. Und ich bin auch überzeugt, dass das klassische Teil auch live getestet worden ist, gespielt worden ist, super gut angekommen ist und dann hat man gedacht, komm, wir machen das jetzt mal auch drauf, oder? Und ich glaube eben so Songs wie «Can't Happen Here», die werden auch getestet, live, oder? Weil du brauchst schon immer wieder so einen Song, wo du die Leute wieder weckst, oder? Damit sie irgendwie ein bisschen rumkumpen. Und ich glaube eben, das ist genau eben auch so ein Song, wo auch live getestet worden ist und gut befunden worden ist, oder? Um dann im Studio zu machen. Bei dieser Platte gibt es ja ein paar Sachen, du hast kaum den Bass raushören. Also wenn du den Song nachspielen willst, irgendeinen Song nachspielen von dieser Platte, und du hast gesagt, okay, was spielt der Bassist? Er ist einfach so laut in seine gehen und den Bass auftreten, damit du überhaupt gehört hast, was er spielt.
Okay.
Das war eine Modeerscheinung von diesen Jahren. Alle Produktionen, die du von diesen Jahren hören kannst, haben sehr leisligen Bass, viel mehr Höhen, es ist alles brillanter. Ich glaube, es ist einfach immer viel mehr produziert worden, damit es im Radio einfach gut tönt.
Ah, okay.
Weil im Radio druckt denn das viel mehr mit den Kompressoren, die sie dann eben haben, weißt, mit den Finalizers und so weiter, oder, wo sie dort reingehen, dann druckt das enorm durch die Boxen durch. Während wenn du natürlich den Bassläuter hast, hast du weniger Headroom und dann tut der Kompressor schon zumachen wegen dem Bass, der kommt. Und dann hast du auch die Lautstärke, weißt, die hörbare Lautstärke, hast du dann nicht mehr über die Radioboxen.
Okay.
Und das ist dann damals dann, so irgendwie quasi ein bisschen wettgemacht worden, oder?
Okay, also quasi ein weiterer Versuch, irgendwie umzuverrecken, jetzt endlich in die Radios
zu kommen. Unbedingt. Okay. Und ich glaube, auch Surrender ist glaube auch in den Charts recht oben gesehen im Ding, oder?
In Amerika. Also in Amerika, in England, sowieso sehr erfolgreiche Platte gesehen. Ich glaube Nummer 3 oder sowas, wenn es mir recht ist. Also Difficult to Cure. Also sehr weit oben. Also Render weiß ich jetzt nicht gerade auswendig.
Nein, ich glaube, es ist glaub, Top 10 sogar gesehen. Ja, ich glaube, Top 10 glaub, gesehen in der Stadt okay. sogar. Ja, ja.
Okay. Okay. Was mir jetzt gerade eingefallen ist, es gibt ja den Song Magic auf dem Album.
Genau,
ja. Und es gibt ja die Leute, die sagen, es wäre ein Joke vom Blackmore, dass er ein ABBA-Fan ist. Das glaube ich aber nicht, wie du auch vorhin gesagt hast. Ich glaube, er ist ein ABBA-Fan.
Ja, ja.
Hört mal den Song Magic und tun mal den Kontext ABBA dazu. Das ist mir gerade letztens erst aufgefallen. Das ist eigentlich wie ein ABBA. Das ist ein ABBA-Song. Das ja, ist ja. wirklich also inspiriert. Da merkst du, der versucht irgendwie oder Spass daran gehabt, so etwas zu machen, wie es die ABBA auch machen. Und so.
Mhm. Er ist ja dort aufgenommen übrigens, gell? Also ich weiß nicht, ob es die Platte
ist. Es ist in Kopenhagen.
Ja, also es ist im ABBA-Studio aufgenommen.
Das ABBA-Studio ist das Dings Polar in Stockholm. Polar.
Im Stockholm? Yeah. Ah, yeah. Dann ist aber eine andere Platte in Stockholm aufgenommen worden.
Das ist möglich. Aber die ist Kopenhagen. Ich glaube, hinten nach Kopenhagen sind sie zweimal gegangen.
Sweet Silence, ja.
A Band Out of Shape ist auch dort aufgenommen.
Yeah. Und Ride the Lightning.
Ah, jo.
Genau. Also ein kleiner Kontextwechsel.
Ja, genau. Auf jeden Fall, die nächste Platte ist in Kanada, in einem Studio, das wir gut kennen, Philipp. Rush Heim Studio.
Ja, ja, ja. Kann ja noch gut werden. Genau. Jetzt kommt die beste Platte. Jetzt kommt endlich mal eine gute Rede.
Also, Le Studio in Morin Heights, in Quebec, jedenfalls. Wieder von Roger Glover produziert. Straight Between the Eyes heisst das Album. Ein Jahr und zwei Monate nach Difficult to Cure, 12. April 1982. Also einfach Fortsetzung von diesem Konzept, oder? Sind ihr Fan von Straight Between the Eyes?
Ist mein Lieblingsalbum. Ja, also ich sage nicht das Beste, aber ist mein Lieblingsalbum von Rainbow, weil das habe ich wirklich viel mal auch einfach dort durchsichtig gelöst.
Ja.
Super. Ich finde es super. Auch jetzt, ich kann das hören und irgendwie, weißt du, regt mich kein Song auf, wenn das durchläuft. Es ist ein unsäglich schlechtes Cover.
Grauenhaft.
Ich glaube, das hat viel Hörer
ist aber eines der besten Bühnenbilder gesehen überhaupt. Sicher? Du weißt, er hat ja die Augen ja tatsächlich draufgehauen auf der Bühne.
Nein.
Und sind dann zwei Strahler gesehen, die dann auf der Bühne rumgestrahlt haben und auf dem Publikum.
Ja. Aber ich find das Album wirklich extrem gut und ich weiss, es ist auch eine exklusive Meinung. Also, gibt glaube wenig, die jetzt hier würden mir da zusprechen. Ich finde, wie heisst der? Death Alley Driver.
Oh, yeah. Death Alley Driver.
Total geil, oder? Death Alley Driver. Ja, das ist einer von der. Super.
Super.
Oder was haben wir noch? Stone Cold
ist glaube ich. Stone Cold,
gewaltig. Yeah. Straight Between the Eyes. Was ist das für ein Jahrgang?
82.
82. Gell, da hat es dem Alms die noch nicht
gegeben. Mm. Ja, also Demos. Also Stil
ja,
genau. Ist 83. Also
nur Demos. Mike Warney Demos hat es schon gegeben. Yeah. Und ich glaube, auf einem Sampler ist schon etwas gesehen.
Ja. Stiler halt wohl. Ja.
Nein, weil, also rein jetzt als Gitarrist habe ich dann immer gefunden, der Blackmore wollte immer mehr schlecht davon spielen. Aber je mehr, dass ich mir das gesagt habe, da komme ich eben wieder mit Spotlight hin, oder? Je mehr, dass ich gefunden habe, ja, aber der wurschtelt nur da umeinander. Und dann kommt eben wieder ein Lauf, wo du einfach denkst, wie bitte? Hey, wie kann der plötzlich wieder so sauber spielen? Nachdem er so, er hat viel mehr irgendwie so chaotisch einfach spielen, so Soli, so. Irgendwie wollen so quasi wie die Geschwindigkeit, weisst noch, steigern oder sich irgendjemandem anpassen, keine Ahnung. Später, wo dann der Malmsteen noch kam, ist es noch extremer geworden. Obwohl ihm eigentlich alles egal ist, aber weisst, Mensch ist Mensch. Mhm. Dir kann immer lang alles egal sein, irgendwie packt die Diego dann eben trotzdem, oder? Und wenn du natürlich auch von jahrelang der Speed King gesehen bist, dann kommen plötzlich die Jungen und dann denkst du, Scheiße, ich bin aber auch und so weiter. Aber eben, wie gesagt, ich habe dann rein als Gitarrist habe ich dann nachher seine Soli, außer die melodiösen Parts, habe ich dann immer chaotischer anfinden. Weißt du, wo ich jetzt nicht. Also, weißt du, wo denn das nicht das war, wo ich irgendwie Platten auflege und denke, ich will jetzt lernen, das Solo nachspielen. Es war nicht mehr das. Gewesen,
aber weißt du, es ist ja Stilwechsel passiert, es ist ja richtig Songs gegangen, oder?
Genau.
Also, die Solos sind nicht mehr so spektakulär gewesen, es war immer noch Blackmore gewesen.
Aber was ich meine ist, weißt du, wenn du mehr kommerziell willst sein, dann tust du die Gitarren eigentlich erst recht so sauber wie möglich spielen. Und das hat er dann eben trotzdem dann nicht gemacht. Aber auf gewissen Songs dann eben schon auch. Weißt, die, die er gewusst hat, das kommt als Single raus, hat er sich dann nachher den Namen entsprechend. Aber eben, der Eddie war schon draussen. Jetzt, ich weiss, es war irgendjemand da gewesen, wo ihn eben dann dazu bewegte, die nie mehr Gas geben wollen. Und ich habe gefunden, Carici, du musst niemandem etwas beweisen. Du legst einmal von 1972 Made in Japan an und sagst, schön, es ist genug zum Üben für die nächsten 20 Jahre.
Okay.
Wenn du das Child in Time Solo spielen kannst, kommst du dann wieder und lädst mir an. Ein Solo, das übrigens noch heute niemand spielen kann. Niemand. Okay.
Also wir kommen jedenfalls zum Schwanengesang-Album. Das Letzte, was man von Rainbow hört, fürs Erste, es kommt dann nachher noch mal etwas. Auf jeden Fall nach diesem Album haben sich Deep Purple ja reformiert. Zu der Zeit, wo die Platte rausgekommen ist, Bands Out of Shape im September 83, hat man das noch nicht gewusst, weil dann haben ja gleichzeitig auch gerade Black Sabbath mit dem Gillen Born Again rausgegeben und so, und kein Mensch hat eine Ahnung davon gehabt, dass nicht einmal ein Jahr später würde Deep Purple in Mark II Version auf der Bühne stehen. Letztes Album von Rainbow in dieser Zeit und letztes mit dem Joe Lynn Turner, was haben wir für Meinungen?
Los, ich kann mich nicht einmal genau erinnern, was für Songs alles drauf sind, aber eine auf jeden Fall. «Street of Dreams», Sensationssong. Also ich habe den Song, glaube ich, eine Million Mal gehört. Es ist so ein schöner Song und die Stimme von Joe Lynn Turner ist genial da drauf. Mir haben die Beats gefallen, weißt du, das «Gung, gung, gung». Gut, weißt du, ich bin ja auch noch Journey-Fan und das ist dann nachher eben auch in die Richtung gegangen irgendwie. Das war für mich der Stormbringer gewesen von Rainbow. Sensationell oder eben iconic, weißt du, aber kein Highway-Star drauf, aber auch trotzdem irgendwie geil in sich, musikalisch.
Ich finde, dass Rainbow ein Rezept erfunden haben, wo sie sich, Richie sich gar nicht bewusst ist, was er dort ausgelöst hat. Also das war ja Zeit von dem grossen AOR. Klar, jetzt auch eben Journey gehen und das sind so wie...
Hey, und Foreigner dürfen wir nicht vergessen.
Genau, aber
mit Riesenhits.
Also die ganzen Honeymoon Suites und wie sie alle geheissen haben. Und ich glaube, er hat sich pudelwohl gefühlt in dem, was er dort gemacht hat, der Richie. Ich würde jetzt auch nie denken, dass Band Out of Shape irgendwie ein Album ist. Ja, wir haben noch irgendwie eine Plattenvertragsverpflichtung oder irgendwas. Ich finde das wirklich Knaller. Album, das ist übrigens kein Let You Go.
Mhm. Auch ist, genial.
Boah,
jawohl.
Das ist ja Wahnsinn.
Jawohl,
also, weißt du, wenn du von so AOR redest.
Genau, oder? Genau.
Das müsste ja ein Riesenhit gewesen sein. Mhm. Ist leider halt auch nicht. Ja.
Also, Stranded ist ja nicht gerade schlecht.
Stranded ist auch super. Gut, ja. Super. Weißt du, es ist ja so.
Sag's uns.
Wenn. Gell, das klingt immer so geil. Ich lache den Abend mit meinen Kollegen. Also los jetzt, so ist es. So, weißt du, irgendwie? Jetzt bringe ich euch Bibel. Yeah, genau. Da sind die zwei Tafeln. Und, nein, also was ich glaube, ist, nehmen wir jetzt Van Halen als Beispiel. Die späteren Platten, die sind ja viel, viel erfolgreicher gesehen finanziell. Oder? Aber sorry, wenn du das vergleichst mit dem ersten Van Halen. Weißt du, das ist... Das ist die rohe, also für mich ist Rock einfach wie eine Naturgewalt. Mhm. Sie muss nicht hübsch sein, nicht schön sein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du kannst so einen Wasserfall sehen, wo alles abeinander ist und findest, oh nein. Aber es fasziniert dich. Einfach die Wucht, die Kraft, die dich einfach nimmt und du weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und das ist eben genau das mit der Zeit. Rainbow, finde ich, hat so ein bisschen angefangen gehabt und hat dann nachher, also, was ich will sagen ist, okay, nach Band Out of Shape, wie hat das nächste Album sollen tönen? Ich glaube, du bist, weißt, es ist irgendwie der Fluss, der oben auf dem Berg irgendwie wild ist und dann kommt er langsam in die Ebene, dann ist er immer noch wild und jetzt tut er im Prinzip im Meer raus. Und das war's. Okay. Jetzt ist einfach See da und der Fluss ist nachher dann einfach...
Okay, aber kann man jetzt eine ketzerische Frage stellen und sagen, hat es denn ein viertes Album mit dem Dio wirklich gebracht? Ist dort nicht auch schon alles gesagt gewesen?
Das werden wir eben leider nie erfahren.
Ja.
Aber ich glaube doch, weißt du, wieso dass ich denke, dass das hätte können sein? Weil wenn du ja Dio hörst, Dio ist weitergegangen. Also der Rainbow Dio er ist weitergegangen, einfach mit anderen Musikern.
Genau. Genau.
Und der Blackmore hat sich verändert. Mhm. Aber der Rainbow Dio ist Rainbow Dio geblieben.
Also auch der Black Sabbath Dio?
Ja, genau. Das
du, ich meine, der Dio nachher, der hat ja wirklich absolut abgeliefert.
Alles.
Wenn du das System gut gefunden hast, dann
alles.
Hast du gefunden,
hey, ja.
Eben, es geht genau
weiter. Sabbath, meine zwei Lieblingsplatten von Sabbath sind genau die.
Genau.
Also die habe ich, glaube ich, irgendwie eine Million Mal gelassen.
Ja.
Ja.
Ich finde, dass Rainbow nicht einmal unbedingt sich bewusst sind, wie wichtig dass sie für den ganzen AOR gewesen sind. Weil sie haben es mit Klasse gemacht. Wenn du Van Halen sagst, das ist nachher 1986.
Hey, ja, viel später.
Band Out of Shape ist 83. Eben. Also weißt du, die sind richtig gut gewesen.
Ja. Und ich glaube, Foreigner war ja eben auch glaub, die Zeit gewesen, oder?
Also es ist nicht in einem Fahrwasser, das will ich damit sagen, von okay, das macht, glaube das könnte ein Hit werden und das machen wir jetzt zum erfolgreich sein, sondern es ist richtig auch ein bisschen eine Pionierarbeit gewesen. Es ist nicht nur einfach jetzt mit diesen Keyboards und jetzt mit diesen schönen Melodien. Ich finde das richtig gut, was sie dort abgeliefert haben.
Und da komme ich eben wieder zum Richie. Er ist eben immer, weißt du, was ich meine? Immer ein bisschen eben zum immer der Vorreiter von irgendetwas gesehen, wo dann eben, er hat immer viel beiträgt, was dann nachher dann eben drumherum passiert ist. Und zwar unbewusst. Weil die Musiker haben eben zugelassen, was der Richie macht. Auch wenn sie es dann nicht gross rumpersound haben.
Okay, aber fairerweise muss man sagen, AOR hat es schon gegeben, oder? Mit Foreigner, Boston und so weiter. Also, wie steht denn AOR Rainbow im gesamten AOR-Kuchen?
Es ist ein bisschen anders. Es hat wirklich den englischen
Touch auch. Die anderen sind alles Ami-mässig poliert.
Ja, von den AOR-Bands finde ich, also Journey mit die beiden Überplatten, die sie haben, das ist der amerikanische Weg von AOR. Und Rainbow, finde ich, ist wirklich der europäische Weg.
Okay.
Und es hat einfach wie Klasse. Und die Gitarre ist irgendwie immer noch im Vordergrund gewesen. Das habe ich auch wirklich toll gefunden. Es ist nicht irgendwie hinten gemischt worden. Und es muss auch noch ein Solo sein. Und Solo muss nicht einmal besonders melodiös sein. Das ist eben auch noch mutig. Dann ist es halt einmal ein bisschen dudelu. Ich weiss, es ist nicht die Lieblings-Ära von Rainbow, glaube ich. Aber, ich finde es super toll.
Aber ich habe eigentlich eher mehr Respekt jetzt gekriegt mit dem Losen vor dieser Phase. Also jetzt mal die Frage, ist denn Perfect Strangers quasi die nächste Rainbow mit einer anderen Band, mit einer neuen wieder gewesen oder einer neuen alten? Oder ist Perfect Strangers wirklich etwas anderes? Weil ich glaube, die Songs hat ja auch alle der Richie geschrieben, oder?
Ja, immer. Ja, weil die Riffs sind ja von ihm.
Ja.
Nein, schau, für mich war das total Deep Purple Platte. Total. Total. Weil allein schon wegen John Lord. Der hat auf so einen eigenen Sound. Das ist einfach. Das kannst du mit gar nichts anderem vergleichen. Weißt du, was ich meine? Und es hat sich wieder. Es hat einfach wie Deep Purple im Modern tönt. So quasi alles, was vorher gemacht worden ist. Der Richie hat dort auch so einen eigenen Sound entwickelt. Einen wunderschönen Sound. Du konntest bei dem vor der Boxen stehen. Das war wie Creme. Ich finde das auch die beste Platte, die Purple gemacht hat. Nach den ersten Platten. Weil irgendwie also alle anderen habe ich mir gar nie mehr richtig angelost.
Also alles nach Perfect Strangers?
Ja.
Aber wenn wir jetzt der Vollständigkeit halber noch wollen, der Weg fertig, also nach 93, The Battle Rages On, steigt ja der Richie dann definitiv aus Deep Purple und macht nochmal eine Rainbow-Platte, wo ja zwar eigentlich als Solo-Platte auch wieder denkst ist, so wie die erste, da schließt sich ein Kreis. Und dann aber gleich wahrscheinlich aus Marketingzweck als Rainbow-Platte kommst. No Stranger in Us All. Nein,
Stranger in
The
Us All.
Stranger in Us All.
No Stranger in Us All.
Ah, okay. Hups. Hat das irgendjemand von euch mitgekriegt? Also ich hatte dort keine Lust mehr gehabt.
Doch.
Ja. Okay.
Ich habe es gehört, weil ich bin völlig gespannt war. Und als ich den Dougie White gehört habe, wo ich später übrigens eine Katastrophe gefunden habe, aber damals habe ich gefunden, hey, der hat jetzt schon wieder einen super Sänger geholt. Wie macht er das? Und ich finde, auf dieser Platte hat es ein paar ganz geile Ideen wieder. Wieder ein paar geniale Riffs. Eben, weißt du, die Sachen, die du ein bisschen als Musiker willst, ein bisschen klauen, findest du, der Riff, der ist halt schon geil. Der würde halt schon geil irgendwie. Hätte ich schon gerne ich auch geschrieben gehabt, weißt du? Das ist für mich amigs ein bisschen das, wo mir laut etwas speziell dann klingen oder nicht, oder?
Und das hat es quasi zum ersten Mal seit Perfect Strangers wieder gehabt. Bei etwas vom Rich.
Ja, finde ich. Ja, okay. Genau. weißt, wenn du einfach Richie Blackmore heisst, dann hast du auch deine Fans. Und die werden sich immer wieder anhören, was du wieder Neues machst. Mm. Weil ich meine, wer los Blackmore Night? Weißt du, was ich meine? Also, wer los denn das?
Ich glaube, das ist eine interessante Frage. Haben die einen Fan gemeint?
Weißt du, was ich meine?
Wahrscheinlich schon, aber ja. Ich das ist ein bisschen böse, wenn ich das sage. Ich habe nicht das Gefühl, er hat es auf seine Frau zu lieb gemacht. Das ist ein
bisschen böse, ja. Schon auch.
Aber er hat schon eine Leidenschaft.
Aber er hat eine Leidenschaft für die Musik.
Ja, er hat ja viel so Renaissance-CDs und so Zeug.
Ja, er steht wirklich auf dem Ziel.
Sind Rainbows beste Purple-Generikum zwischen 76 und 84?
Also eine kurze Antwort von mir wäre ja. Ja. Gillen hat auch tolle Platten gemacht. Hit und Miss ein bisschen bei mir bei Gillen. Also gewisse besser und gewisse so mehr. Und Whitesnake ist eine seltsame Band von mir. Ich habe den Coverdale immer sehr mögen. Also vor allem 70er, Coverdale 80er auch noch. Und dann ist es ein bisschen silly geworden bei ihm. Ja, also wenn ich es so sagen würde, Rainbow ist für mich vom spannendsten von diesen Bands in dieser Zwischenphase, weil sie halt auch viel Material, gut, Whitesnake auch viel Material, aber sie haben sehr verschiedenes Material und es funktioniert irgendwie alles davon für mich.
Ja, also Entschuldigung, Whitesnake, was hat die Seele von Whitesnake lernen? GAD-Akkordfolge. Also, sorry. Also, verstehst du, ich will das eben nicht abmachen. Das ist eben das, was ich vorher gesagt habe. Wenn du einen guten Song schreiben willst, also es gibt Songs von Bob Dylan, ist ein Akkord, ein E-Moll. Und das irgendwie 5 Minuten lang. Und es ist ein Megasong. Mm. Also, man muss das immer relativieren. Denn, weißt du, viele Leute meinen immer, ich würde ja Sachen gut finden, nur weil sie irgendwie technisch hochentwickelt sind. Und ich, nein, sicher nicht. Ich sage ja, weißt du, bei mir ist Musik wie mit dem Essen. Und wenn du einfach Spaghetti Pomodoro, die beste essen willst, das ist etwas vom Schwierigsten zu machen, was es überhaupt gibt. Und es ist nichts drin, im Prinzip. Weißt du, ich meine, bei der Musik ist genau das Gleiche. Du kannst, es ist huere schwer etwas machen, wenn du es ganz einfach machen willst, dass es dann wirklich aus der Masse eben raussticht. Von dem her, also das mal gesagt, oder? Bei Whitesnake habe ich gefunden, es ist einfach alles auf dem Blues drauf gemacht. Die Texte habe ich dann auch gefunden, du los, geh auf dem Wissen, bist der Hengst, ist gut. Was kommt jetzt noch? Und dann ist 87 gekommen. Und dann muss ich sagen, ich bin jemandem daheim gesehen und dann ist das gelaufen. Und dann habe ich gesagt, hey, was ist das? Ja, die neue Whitesnake. Habe ich gesagt, ja, was träumst du Nacht? Dann sagt er, das ist die neue Whitesnake. Was zeigt das Zeug? Und dann bin ich durchgefallen. Aber ich finde Rainbow jetzt sicher mehr prägt musikalisch. Mm. Weißt du, wo Leute dann nachher daraus rausgenommen haben und weißt, versucht haben, das nachzuspielen, wie zum Beispiel bei Whitesnake.
Jetzt los mal zu.
Das haben wir verstanden.
Was ich sag dir jetzt wie.
Jetzt los gut zu. Du hast vorhin gesagt, Angie, ich sag dir jetzt wissen. Nein. Nein, also das Blöde ist, ihr redet mit einem riesen Whitesnake-Fan bis genau 1987. Und ich habe all diese Alben eben mega cool gefunden. Text habe ich nicht verstanden, ich habe zu wenig gut Englisch können, aber ich habe das super cool gefunden, es hat einen Weg gehabt, wie man heute sagen würde. Und für mich ist das zu dieser Zeit fast wichtig, keine Ahnung wieso, aber ich habe jetzt ein Album wie Come and Get It oder Slide It In oder Saints and Sinners, das habe ich wahnsinnig gut gefunden. Keine Ahnung, was mich dort abgeholt hat, als 15-jähriger Bub.
Also ich möchte es auch nicht zu negativ gewertet haben, wegen Whitesnake. Einfach der Vergleich zu Rainbow ist es bei mir halt, ja.
Ja, also, aber irgendwie, ich verstand schon, das sind zwei unterschiedliche Ligen. Also meine Song wie Stargazer, Gates of Babylon und irgendwie Wein Women Song, ja, schon klar.
Verstehst du, was ich sage? Ich weiß genau, was du meinst.
Aber eigentlich, ich bin halt ein riesen Coverdale-Fan. Ich kann Purple beim Gillen nicht wirklich gut hören. Und ich habe nichts dafür.
Das okay, ist dann müsst ihr jetzt einfach mal los.
Genau. Also jetzt kommst du.
Also vielleicht einfach mal zuerst. Also Whitesnakes sind für mich auch eher gewachsen mit den Jahren. Ich konnte es damals überhaupt nicht ausstehen. Ich finde, der Coverdale hat eine mega Stimme. Oder? Es ist eigentlich schon sehr viel Paul Rodgers bei ihm drin. Aber er hat wirklich Soul. Und es ist eine Wärme drin. Und dann, wo eigentlich die alten Campen wieder zurückkommen, also vor allem Come and Get It, das ist für mich ein totales Highlight, auch von der Produktion her und ein unglaublicher Groove. Aber ja, du weißt es ja, ich bin extrem im Gillenlager. Also ich finde, wie gesagt, die ersten drei Fusion-Versuche, so, das ist ein kompletter Unfall, wo man nicht einmal anschauen will. Und dann irgendwann einmal packt ja dann die Vernunft und irgendein Manager sagt mir so, hey Gillen, du bist eigentlich ein Rocksänger und so, was machst denn du da eigentlich? Und dann kommt ja das Japanese-Album und dann kommt das Mr. Universe eigentlich als erstes echtes Comeback-Album als Rocksänger. Und dann eigentlich von Mr. Universe über Glory Road, Future Shock und Magic, das sind für mich absolute Überplatten. Und jetzt sage ich etwas super blasphemisch in der Rainbow-Folge. Ich finde, die haben auch besser gealtert als Rainbow. Weil so gerne ich Rising los, ich finde, ich habe dann irgendwie auch gemerkt, dass eben, wie wir ja gesagt haben, der Dio ist ja weitergegangen. Hat sie Dio-Ding weitergezogen mit Sabbath, mit Dio. Aber für mich, der ultimative Dio ist eigentlich dann erst bei Sabbath. Und zwar, weil bei Sabbath noch so ein düsteres Element kommt und so ein bisschen ein unberechenbares Element. Und so das ultimative Mystische hat es dann erst so bei Falling off the Edge of the World oder einfach überhaupt auf Mob Rules, wo für mich irgendwie alles zu einem Amalgam kommt. Mm. Wo komplett so pathetisch, als es ist, völlig kitschfrei ist. Mm. Und bei Rising gibt es für mich so 10-15%, die so Zeichen im Kitsch drin haben, wo mir schwerfallen. Aber, gell, nochmal brutale Party-Poop, nachdem wir das Rainbow abgeführt haben, irgendwie 3 Stunden. Aber,
also von diesen so, Bands jetzt zwischen 76, 84.
Genau. Aber bei mir ist es Gillen. Gillen vor Rainbow. Und dann
wow, das ist, glaube ich, schon eine exklusive Meinung. Ja. Mal jetzt.
Wow. Also, weil ich habe natürlich auch alle Gillen-Platten. Ich habe ja alles gekauft von den Mitgliedern, von Deep Purple-Mitgliedern. Sogar das Glenn Hughes, wo er da versucht, irgendwie Stevie Wonder nachzusingen. Katastrophe, finde ich. Aber natürlich in dieser Katastrophe, weißt du, das sind alles über Musiker, irgendwo nicht mehr. Ich meine, der Hughes hat eine Stimme. Also, sorry, weißt du.
Und immer noch.
Weißt du, total schlecht kannst du gar nicht. Das geht gar nicht. Weißt du, der kann versuchen, etwas schlecht zu machen und es wird nie schlecht tönen. Und das Problem ist eben, du tust irgendwie einfach wirklich das Höchste vom Höchsten an und tust dann das andere auf den irgendwie in der, also weißt du, mit dem als Maßstab den einstufen und dann sagst, ja, also das ist gar nicht gut gewesen. Im Verhältnis so. Aber wenn du einfach sagst, ist es gut oder nicht, dann ist es eben immer noch super gut. Und ich habe Gillen, Mr. Universe, weil der Gillen hat eben auch einen guten Riecher gehabt. Und der Tommy, den er dort geholt hat, der Gitarrist, der war so speziell gewesen,
Absolut. Dass
auf den der Sound speziell geworden ist. Und dann hast du gefunden, okay, jetzt habe ich wieder irgendetwas, das ich hören kann, wo mir etwas gibt, wo jemand anders mir nicht geben kann. Weißt? Und während ich bei Whitesnake gefunden habe, das war eine Band, wo ich mich gefragt habe, was macht John Law dort? Was macht der Pace dort? Und ja, sie sind einfach riesig geworden. Ich meine, irgendein Grund wird schon gar haben.
Also danke für deine Flankierung für Gillen. Würde ich dir nie vergessen.
Ich habe alle Platten von ihm.
Okay, wir machen 2 Schlussrunden, he? Weil irgendwie ist klar, dass wir da noch stundenlang Aber Hand aufs Herz, einfach mal so aus dem Bauch raus, die 3 besten Rainbow-Songs.
Ja, es ist eine einfache Wahl, während ihr Stargazer, Gates of Babylon, mal die einfache Wahl. Und dann tun wir als Drittes einfach noch Jolyn Turner ein bisschen würdigen, noch Dings, Spotlight Kid noch dazu.
Okay, Angie.
Nein, no, das ist
ja... 3! Du kannst es uns ja dann in 3 Wochen noch schicken.
Das ist wie wenn ich gehe essen und dann irgendwie... Los, was hast du wollen? Was ist dein Lieblingsessen? Bruschetta und Salat und... Ja, aber was ist denn mit Spaghetti und noch irgendwie... Carciofini Sottoli und... Weißt du? Nein, also ganz ehrlich jetzt, 3 Songs rauspicken ist brutal schwer, weil du würdest einen anderen Songs im Prinzip einfach Unrecht tun. Also, sagen wir es so, nehmen wir jetzt an, ich nehme jetzt Man of the Silver Mountain, Catch the Rainbow und Kill the King. Mhm. Weil die 3 sind einfach Okay, aber dann muss ich eben sagen, was ist mit Gates of Babylon? Genau. Das ist eben auch brutal. Und was ist mit Spotlight Kid? Das ist eben auch brutal. Mhm. Also drei rauspicken. Aber vielleicht ist, sagen wir jetzt vom Ikonischen, ist vielleicht Man of the Silver Mountain und Catch the Rainbow sicher die zwei Songs, wo jeder Rainbow-Fan würde sagen, die gehören ganz sicher zu oberst oben. Mhm. Ja.
Weimli?
Ja, ich finde es auch schon fast eine Frechheit, die Frage zu stellen.
Oh. Also, nein, es geht wie nicht, sind ja eben wie drei Bands für mich, Rainbow, ja, mit drei verschiedenen Sängern. Es wäre viel einfacher für jede Ära. Also ich kann es nur so sagen, es wird ewig wechseln, bis auf einen Song. Ein Song ist immer dabei bei den ersten drei und das ist Stargazer. Und der Rest kann wahlweise Tagesstimmung wechseln. Es kann Johnny Turner Song sein, es kann Dio Song sein, aber Stargazer ist immer dabei und ist immer auf Platz 1 für mich.
Ja, mir ist Stargazer, Kill the King und dann tatsächlich auch Spotlight
Kid. Ja, schau mal, yeah, Spotlight Kid, ja, gross, ja, im Rennen.
Also Catch the Rainbow ist ein Song, den ich einfach aus Rainbow nicht daraus herausdenken kann. Ja. Catch the Rainbow ist für mich irgendwie so quasi wie der Inbegriff von Rainbow. Okay. Weil für mich, also die richtige Rainbow ist einfach Ronnie James Dio. Ohne Ronnie James Dio gibt es für mich kein Rainbow. Mhm. In dem Sinn. Mhm. Und der Rest ist einfach dann, wir müssen weitermachen. Mhm. Quasi, weißt du, was ich meine?
Klar. Bestes Album? Noch eine gemeinere Frage.
Objektiv Rising.
Ja.
Ja, objektiv auch, ja. Bei mir on stage, aber das ist ja eine Live-Platte. Ja. Also auf dem muss ich Rising nehmen. Ja.
Also mein Liebling war auch on stage.
Ja.
Aber ich gehe für Rising auf dem Ding. Weil eben, wir sind ja Rising ja anschauen. Und es hat schon ein paar Füller dabei, weißt du, was ich meine? Und trotzdem. Wenn du ein Album sagst, hey, welche tönt jetzt so, wie soll ich sagen, so überwältigend, ist Rising, ja, wahrscheinlich, ja, schon der, der dich am meisten packt, wenn du den Sound hörst.
Absolut. Wo auch irgendwie regelmässig noch 60 Leute irgendwie Tränen in die Augen
treten. Genau.
So. Ja. Ja, das ist schon krass. Okay, ultimativ letzte Frage. Wenn ihr, also du hast ja schon das Vergnügen gehabt, persönlich, Angie, aber angenommen, Richie war am Morgen am Käferli in der Mitte. Und ich würde da hingehen und euch ein Herz fassen. Welche Frage würdet ihr ihm stellen? Die eine Frage, bevor er weglaufen würde. Sagen, lass mich in Ruhe.
Sind das echte Haare?
Das sind sie, glaube ich, eben.
Nein, sind es nicht.
Nein, das sind sie nicht. Sind's nicht. Das ist gleiche wie Jeff Beck bei Rücken und wie.
Ja. Wobei, er hat jetzt wahrscheinlich schon implantierte, aber so, eine Zeit lang hat er das Tupen gehabt. Auch.
Ja. Aber ich wüsste im Fall nicht, Fran. Ich habe keine Frage an ihn.
Doch, ich hätte eine Frage,
aber
für das braucht es eine Gitarre.
Ja,
weil ich muss ihm sagen, los, noch... wie geht der Lauf, den du hier machst? Weil es gibt einen ganz speziellen Blackmore-Lauf, wo einfach nur er spielt.
Welcher? Was? Wo?
Und es ist so eine. Du musst einen doppelt anschlagen mit dem Ding, mit dem Plektrum und musst dann nachher irgendwie trotzdem einen Triller noch machen mit Triplets und.
Aber
und
das kann Song? Nur er. Welcher Song?
Da bringt es immer wieder.
Ah.
Immer wieder.
Ah, okay.
Ja. Schau, ehrlich, die Technik von Blackmore, die ist so einmalig. Der Unterschied zwischen Richie, sein Spiel und einem anderen ihrem Spiel ist, dass er in sein Kämmerlein reingehockt ist und dort selber Zeug entwickelt, was es gar noch nicht gegeben hat. Während alle Gitarristen oder die meisten Gitarristen haben Sachen, die es dann schon gegeben hat, im Prinzip übernommen und dementsprechend weiterentwickelt, vielleicht schneller, vielleicht virtuoser oder weiss ich was, aber Sachen, die es schon gegeben hat. Und bei ihm merkst du einfach, seine Läufe, die kannst du musst. Also du kannst nicht, bei einem Satriani kann ich einen Satriani-Song lernen nachspielen und ich weiß genau, wo ich muss schauen muss. Bei einem Malmsteen genau dasselbe. Da kann ich einfach hingehen, es ist einfach nach Schema F, genau so und so und so. Beim Blackmore kannst du das nicht machen. Du müsstest im Blackmore seine Technik lernen, damit du sein Zeug spielen kannst. Und das ist eben der Unterschied. Aber es ist wirklich, der Blackmore ist etwas ganz, ganz, ganz Spezielles.
Okay, ganz also deine eine Frage in der Mitte würde in eine dreistündige Gitarrenstunde aussagen.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Okay. Wobei, er hat ja zwei, drei Sachen, die speziell sind, wo wenn er mir die würde erklären, dann wären die meisten Rätsel eigentlich dann gelöst. Okay. Wie dort mit dem G. Aha, bist alles auf G. Jetzt kann ich 30 Songs spielen.
Und dann mit dem Daumen, genau.
Verstehst du? Okay,
mit dem fange ich an, wenn ich jemals fange auf Gitarre
spielen. Ja. Philipp? Ich würde mich glaube einfach bedanken für die tolle Musik, bevor ich irgendwie auf eine Fähre gesteckt werde nach Island.
Nackt.
Nackt, ja.
Geil.
Also würde mich einfach bedanken und ich weiß auch nicht. Ich finde es immer schwierig. Oder? Ja, irgendwie will man nicht das Bild kaputt machen, das ich für so jemanden habe. Oder? Ja. Ja, auf einmal ist so ein ganz Arschloch und die ganze Musik gefällt mir. Also nein, so weit ist es nicht passiert, aber es, irgendwann hat sie immer die Komponenten drin, finde ich. Weißt? Man tut ja wie etwas reinprojizieren in eine Person, die so bekannt ist, wo die Person gar nicht kann sein kann. Weil es nur in einer seiner Vorstellung so ist.
Ja, klar.
Also ich würde mich primär bedanken. Ja,
ist natürlich super anständig von dir. Und so. Ich habe immer so die Fantasiefragen, die eigentlich Provokationen sind, weil das kann ich nicht machen. Aber beim Blackmore war es einfach, hättest du deinen Kopf Deli noch mal zusammenreissen mit dem Gillen? Okay, hey, wir kommen zum Ende. Also, so weh, als es tut. Oder Angie, hast du noch etwas auf dem Herz gehabt?
Ich wollte nur ganz schnell sagen, dass eben das, was man eigentlich über den Blackmore denkt, ist, wenn du als Privatperson an ihm ankommst, ist eben überhaupt nicht das. Also, er ist total freundlich und so einen richtigen so English Gentleman, weißt du, auch in der Art, auch wie er sich bewegt und alles und so. Also was ich an ihm liebe, ist auch, dass er einfach so ein Antikonformist ist.
Total.
Hall of Fame, fuck you. Brauche ich nicht kommen. Was kommst du jetzt, nachdem dass du irgendwelche 500 Rappers, die nichts auf dem Kasten haben, dort reingehauen hast? Was hat das mit Hall of Fame zu tun? Und mir bringst du fang jetzt irgendwie nach 100 Jahren. Dann behalte doch das eigentlich. Interessiert mich doch nicht. Es ist mehr. Und das gefällt mir eben an ihm. Er kennt einfach nichts. Er hat jetzt nicht nötig. Weißt du, das ist so wie ein Bob Dylan, der auf den irgendwie Nobelpreis für, ja, halt so, schön für euch. Mir egal. Weißt du.
Free Spirit, oder?
Genau.
Geiles Schlusswort. Angie. Merci. Danke vielmals, dass du da angekommen bist. Es hat mega Spass gemacht. Auch gerade deine spezielle Perspektive. So. Ein Leben mit dem Richie, eigentlich, kann man sagen.
Irgendwie
ganz so heftig zusammengefasst haben. Und,
ich habe euch ja geschrieben, ohne Blackmore kein Malmsteen, aber ohne Blackmore auch kein Angie, glaube
ich.
Er hat wirklich alles geprägt bei mir am Anfang. Alles.
Super, herzlichen Dank fürs Kommen. Und gerne auch wieder mal. Und euch zwei natürlich sowieso. Und euch draussen hat es vielleicht und hoffentlich auch Spass gemacht. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, bleibt gesund und macht es gut. Ciao zusammen.
Nerdcast. Der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds.